Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Hallihallöchen, einen wunderschönen Sonntag wünschen Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Hallo.
Es ist Sonntag, der 5. Mai 2013. Draußen zwitschern die Vögelchen, das Wetter ist ganz toll. Ich sende heute aus Köln. Ich bin heute in Köln. Olli ist in Berlin.
Nein, ich bin in Potsdam. Das ist schon mal falsch. Ich bin in Potsdam.
Ist Potsdam nicht Teil von Berlin mittlerweile?
Nein, Potsdam ist immer noch ein eigener, integer Part der Welt. Potsdam hat so eigene, also die Leute sind hier ganz anders gekleidet, ärmlicher, einfacher.
Viel Jogginghosen.
Der Potsdamer an sich ist ein primitiver, einfacher Mensch. Aber dem geht's gut, der macht sich nicht so einen Kopf wie die restlichen Deutschen, sag
ich jetzt mal. Damit hat er übrigens viel gemein mit dem Kölner. Der Kölner macht sich auch nicht so einen großen Kopf. Und ich habe in Köln, wir haben da vor einiger Zeit mal drüber gesprochen, begonnen, mein Freizeitparkprojekt zu realisieren. Ja. Was viele Radio 1-Hörer ja nicht wissen, mit einer Sendung im Radio verschenken wir auch die Freizeitparkrechte an unseren Personen, an den RBB, aber ich habe clever über mein Management das rausstreichen lassen und die Freizeitparkrechte, also aus Olli Schulz und mir einen Freizeitpark zu machen, die liegen nach wie vor bei uns und meinen Teil des Freizeitparks habe ich jetzt angefangen zu realisieren. Ich bin ja dabei, einen Vogel- und Katzenpark aufzumachen, wo quasi in einem großen Käfig Vögel und Katzen
zusammenleben, ne? Genau.
Zusammenleben. Und die Vögel sind jetzt schon drin. Ich mache mal ganz die Musik ganz leise, dann hört man es vielleicht, dass man die Vögelchen im Hintergrund hört.
Ja. Nee, ich höre nichts.
Ja, Quatsch. Vielleicht, weil sie wissen, dass jetzt gerade das Radio ist, dass sie vielleicht sich zurückhalten. Das sind nämlich sehr intelligente Vögel. Aras sind die schlauesten Vögel der Welt. Die können ja sogar sprechen, so schlau sind die. Und also die Vögel sind jetzt eingewöhnt.
Sind das Papageien oder was?
Ja, auch. Also okay. Auch alles. Amsel, Drossel, Fink und Star und die ganze Vogelschar. Und ich habe eine riesige Voliere von der Größe einer Mehrzweckhalle. Und die Vögel gewöhnen sich jetzt ein in den nächsten Wochen und dann, ich denke mal so Ende Juni, Anfang Juli lasse ich die Katzen rein.
Und in welchem Verhältnis stehen die Vögel und die Katzen zueinander? Wie viele Katzen sind da drin? Wie viele Vögel sind da drin?
Auf jeden Vogel kommt eine Katze.
Auf jeden, also genau, also so 20 Vögel, 20 Katzen vielleicht.
Genau. Ja, nee, es ist mehr im Bereich 20.000 Vögel und 20.000 Katzen.
Okay, das ist ja eine
Menge. Und ich überlege, ob ich vielleicht mit der Madame Tussauds Gruppe zusammenarbeite. Die haben jetzt in Berlin auch, expandieren ja auch wahnsinnig. Berlin Dungeon wurde eröffnet, glaube ich, in einem Ostflügel des Bundestages. Dann gibt es das Wachsfigurenkabinett und noch so 3-4 andere, Sea Life und sowas. Und dass man eventuell mit so einem Gruppenpass diese Attraktionen sich angucken kann, aber auch den Vogel- und Katzenpark in Köln.
Das ist jetzt aber auch so eine Sache, glaube ich, wo wir gleich wieder Ärger kriegen, Jan, weil das ist ja nun mal so, auch das passt gut zum Thema unserer heutigen Sendung. Ja. Die Deutschen sind Besserwisser, sie sind missgünstig. Leben wir in einem Prangerstaat? Ist eigentlich alles, was nicht der deutschen Norm entspricht, nicht gleich gefährlich? Wird man nicht gleich an die Wand gestellt? Ist es nicht wirklich so? Und würdest du nicht eine Menge Ärger dir einheimsen damit?
Ich glaube, ich bekomme nur Ärger, wenn ich mehr Geld verdiene als meine Nachbarn. Es geht gar nicht darum, dass man was macht, dass man aktiv wird, dass man initiativ wird, sondern es geht um den sozialen Neid. Und das ist, wenn die Relativität des Glückes, weißt du? Es gibt eine Gehaltserhöhung, ja. in so einer Bürogemeinschaft, alle kriegen mehr Geld und dann guckt man auf seinen Scheck und freut sich, oh, ich kriege 100 Euro mehr. Aber sobald man erfährt, dass der Kollege 200 Euro mehr bekommt, ist es alles auf einmal gar nichts mehr wert. Und das ist so diese deutsche Mentalität, dieses Schauen auf die Kontoauszüge und sehr viel Neid, sehr viel Missgunst. Also man kann einen Vogel- und Katzenpark aufbauen, man kann dafür ganze Stadtteile platt machen, aber solange man kein Geld verdient, beziehungsweise wenn man Geld verdient, dann wird
es. Das ist die große Gefahr. Ich glaube, dass der große Neid oder die Missgunst oder die Wut der Bürger kriegt man dann, wenn man Geld verdient. Das ist das Problem, oder?
Und deswegen finde ich das auch
sehr sympathisch. Dabei verdienen wir doch alle total gut Geld. Also vor allem bei Radio 1 zum Beispiel.
Was?
Der Hübner ist zum Beispiel noch neben mir.
Ja, der heißt übrigens jetzt Wachtmeister. Ist das jetzt...
Der ist schon ewig so. Du hast die Sendung einfach noch nie privat gehört, glaube ich. Das ist das Problem.
Der heißt Wachtmeister Hübner.
Wachmeister Hübner wird er genannt, das ist der Spitzname. Wer hat dir den Spitznamen eigentlich gegeben damals?
Volker hat mir den gegeben.
Volker Wiebrecht. Der Wiebi, ne?
Mhm, genau der.
Und eine Frage habe ich jetzt mal ganz kurz, damit wir uns auch immer mehr in dieses System von Radio 1 eingliedern. Gibt es einen Sozialneid bei Radio 1? Kriegst du genauso viel Geld wie der Wiebi?
Ich weiß es gar nicht so genau. Also höchstwahrscheinlich natürlich.
Höchstwahrscheinlich. Aber auch. Wenn du aber mal den Kontoauszug vom Wiebi sehen würdest, oder auch von Bettina Rust, oder von Anja Kaspari, und die haben auf einmal alle noch so 1,5 mehr auf eurer Gehaltsliste, würde dich das ärgern? Würdest du die dann mit anderen Augen sehen, oder wären es immer noch deine Kollegen, die du genauso schätzt und liebst wie vorher?
Ich weiß gar nicht genau, ob ich das dann lesen könnte. Also es gibt ja so Zahlengrößen, so Zahlengruppen, die dann einfach so groß sind, dass ich es gar nicht mehr lesen kann.
Manche Leute, die gar nicht
gar nicht wüsste, wie man die Zahl nennt.
Du bist gar nicht in der Lage, das quasi biologisch einzufangen, so wie gewisse Lichtspektren, die man gar nicht sehen kann als Mensch.
Genau, oder meine Tochter fragt mich ja manchmal, was kommt denn nach Milliarde und Billionen und so weiter? Du verstehst, was ich sagen will?
Ja.
Also irgendwie, ich wüsste gar nicht mehr. Nee, wie nennt man das denn dann?
Dann ist irgendwann hier Zentrifugengeld. Keine Ahnung, was das dann ist, wie man das nennt. Aber ich glaube, bei Radio 1 wird darüber nicht geredet, auch damit so ein bisschen der innere, oder? Nee. Wird da über die Kohle geredet? Ist es so bei der Weihnachtsfeier, dass man so sagt, guck mal hier, was ich dieses Jahr wieder an Weihnachtsgeld bekomme?
Ich glaube, Olli, der Robert Skopin ist ein sehr weiser Chef und der wird Radio 1, ist ja ohnehin ein sozialistisch angehauchter Sender, wo alle Leute gleich viel verdienen.
Es gibt hier ein Familienkonto und da können wir alle drauf zugreifen.
Genau, es ist so ein Haushaltskonto. Alle haben eine Karte. Und jeder kann sich was runterholen.
So viel er will, oder was?
Ja, genau.
Na, was so da ist.
Wenn Jürgen König neue Jeans braucht zum Beispiel. Oder
ein Auto.
Und der braucht neue Jeans, den habe ich vor ein paar Tagen gesehen. Der braucht neue Jeans.
Wachtmeister Hübner, ist das eigentlich richtig, dass es jetzt demnächst einen neuen Kollegen gibt ab morgen bei Radio 1, der Thomas Wosch heißt?
Nicht, dass ich es wüsste.
Der heißt Tommy Wosch.
Nein, der heißt Thomas Wosch. Ich glaube, er hat jetzt die Oliver Pocher Imagewechselschule hinter sich. Und
so
hat jetzt
wie hier Dieter Mohr, der jetzt Max Mohr heißt. Oder
genau,
was?
Komplett neues Image, komplett neuer Mann. Morgen bei Radio 1, Thomas Wosch.
Thomas Wosch, den kenne ich noch, da hieß er noch Tommy Wosch und hat bei Fritz moderiert.
So habe ich ihn auch kennengelernt.
Und ich fand das immer super. Ja. Da freut mich, dass er da
jetzt,
ist.
Er hat jetzt kurze graue Haare und sieht komplett anders aus. Er hat wahrscheinlich ein anderes Image. Ich bin mal sehr gespannt.
Das ist im Radio sehr, sehr wichtig, dass er jetzt hier eine neue Frisur trägt und sich ein neues Image aufgebaut hat.
So, liebe Radio 1-Hörer,
eine Frage hatte ich noch an den Herr Hübner, weil der wird gleich wieder losgehen. Er muss ja wieder checken, wie heute die Haschqualität im Görlitzer Park ist.
Ja, stimmt.
Und ich wollte dich noch fragen, bist du neidisch auf andere Kollegen aus der Medienbranche? Zum Beispiel auf so einen Jörg Kachelmann, weil der hat im Fernsehen das Wetter angesagt und du machst das hier so mickrig vor so einem Mikrofon, keiner sieht dich. Dabei bist du eigentlich, das kann man auch mal sagen, der Herr Hübner ist ein wahnsinnig gut aussehender Typ, mitten im Leben, ist so fit, steht so wie eine deutsche Eiche, steht da vor dem Mikrofon.
Womit habe ich das verdient?
Weiß ich auch nicht, weil ich denke, ich muss mal wieder ein bisschen mehr.
Schmuse-Olli.
Und jetzt ist es so eine Frage, und wenn du dann abends im Fernsehen hier so einen Elmar Gunsch, so einen Wetterfrosch siehst, der sich dann so nach...
Aber du müsstest die Frage ja schon alleine beantworten können, weil du hast mich schon mal gefragt, ob ich einen Fernseher habe und ich habe ja gar keinen.
Also du weißt ja, dass es Leute im Fernsehen gibt, die diesen Wetter...
Und die sind mir ja so egal.
Ja, weil du sie nicht sehen.
Genau.
Aber wenn du sie sehen würdest...
Olli, ganz haben wir gerade eben, dass der Mann, der den Service macht bei Radio 1, öffentlich zugibt, dass er keinen Fernseher hat. Ist es nicht so, wie wenn, keine Ahnung, Helmut Karasek sagen würde, dass er nicht lesen kann?
Ein bisschen ist es so, das stimmt, ja.
Was ist denn das für eine 70er-Jahre-Mentalität, Wachtmeister Hübner, dieses, ich habe keinen Fernseher, mit so einer 70er-Jahre auch kulturbeflissenen Attitude, dass man dann sagt, Fernseher will ich nicht, da läuft doch eh nur Quatsch.
Aber wieso denn 70er-Jahre? Haben in den 70er-Jahren nicht alle Fernseher gehabt, sogar in mehreren Räumen und
da
so?
Da ging dann diese Gegenbewegung los, dieses Postmoderne, dass man dann gesagt hat, das ist mir alles zu viel, ich will mich nicht zukleistern mit Media eindrücken, ich mache den Fernseher aus, heute bleibt der Fernseher aus. Der ist ja so der Mittelpunkt im Wohnzimmer, das möchten wir bei uns nicht.
Das hat doch Helmut Schmidt damals bestimmt, dass einmal die Woche der Fernseher aus soll. War das nicht so, dass Helmut Schmidt gesagt hat, einmal die Woche soll der Fernseher ausbleiben in deutschen
Einmal
Wohnzimmern.
Die Woche soll die Zigarette ausbleiben, hat er gesagt.
Das hat er nie gesagt, da bin ich mir sicher, dass er das nie gesagt hat.
Einmal die Woche bleibt bei mir die Zigarette aus.
Und zwar nur die eine.
Ja.
Was ja keiner weiß, ist, was ich in der Biografie von Helmut Schmidt gelesen habe, der hat ein paar Mal wirklich versucht aufzuhören mit dem Rauchen und es hat ihn sehr, sehr zerfressen, dass er es nicht geschafft hat. Das ist der ist da gar nicht so stolz drauf, der zieht das jetzt zwar durch, aber der ist nicht so, dass er sein ganzes Leben rauchen wollte. Der hat es ein paar Mal versucht und ist kläglich gescheitert und hat nicht genug Willenskraft gehabt. Und das ist ein Stigma, was ihm auch...
Aber das ist auch was, was dich mit Helmut Schmidt verbindet eigentlich, Olli, oder?
Das kann sein. Ich habe aber letztes Jahr wenigstens einmal 3 Monate nicht geraucht. Da bin ich stolz drauf. Ob Helmut Schmidt jemals 3 Monate seines Lebens nicht geraucht hat, das wage ich zu bezweifeln.
Liebe Radio 1-Hörer, das Thema heute lautet Mistgunst Republik Deutschland. Rufen Sie an unter der Telefonnummer 0331 70 99 111. Wie Sie merken, ich betone die Nummer neu, damit mehr Leute anrufen. 0331 70 99 111. Ist die Nummer von Radio 1. Neid, Missgunst, sind wir das Prangerland Deutschland? Rufen Sie an, wenn Sie jemanden anprangern möchten oder wenn Sie anprangern wollen, dass Leute angeprangert werden. Ist das eigentlich erlaubt, wenn man anprangern möchte, dass Leute angeprangert werden? Oder
natürlich ist es erlaubt. Hier ist alles erlaubt. Die nächsten 2 Stunden ist Wild West im Radio. Hier kann man machen, was man will. Und es ist tatsächlich so, wenn Sie sagen... Wir sind doch ein neidzerfressenes, missgünstiges Land, wo man immer sofort auf den anderen raufhaut, sobald er in der Öffentlichkeit steht oder Erfolg hat oder irgendwas macht. Ist es wirklich der Fall? Uli Hoeneß zum Beispiel. Was muss der gerade für einen Spießrutenlauf machen? Der war doch nur spielsüchtig.
Der war doch bloß spielsüchtig. Der hat sich einfach mit ein paar Millionen verzockt und er konnte nicht aufhören. Und ich frage mich, wie das zueinander passt. Uli Hoeneß ist süchtig nach Aktienzockereien, hat aber kein Mobiltelefon. Müsste nicht irgendwie die Hotline von der Deutschen Bank oder wo immer der sein Geld hat, wahnsinnig genervt sein, wenn alle 30 Sekunden Uli Hoeneß anruft und irgendeine Order platziert?
Aber der hat doch ein Mobiltelefon, oder?
Nein, der hat kein Mobiltelefon.
Das ist aber auch Koketterie, das glaube ich
nicht. Uli Hoeneß hat kein Mobiltelefon, weil er sich einfach nicht mit diesem Media-Input belasten möchte. Das Mobiltelefon ist ja in vielen Haushalten der Mittelpunkt der Familie. Das möchte Uli Hoeneß nicht und hat sich dagegen gestellt. Habe ich gehört.
Ja, da haben sich jetzt ja alle Talkshows zerrissen in letzter Woche. Was ist mit Uli Hoeneß? Soll man den genauso anprangern wie jeden anderen Steuersünder? Oder hat er nicht so viel Gutes für den deutschen Sport getan? Gute Frage, ne? Rufen Sie uns an 033 70 99 111.
Nein, 0331.
Achso, 0331, ja.
70 99 111. Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Musik von Tommy and the Washs und dann sind wir gleich wieder für Sie da. Olli?
Ja?
Ich habe eine kleine Quizfrage für dich vorbereitet.
Oh, ich liebe Quizfragen. Ja. Ich liebe Quizfragen.
Es ist eine Fernsehquizfrage. Du liebst auch Fernsehen. Also das ist
ich liebe Fernsehen. Ja. Ich liebe den Thrill. Ich liebe Entertainment.
Welche Moderatorin...
Ja.
Ist die dienstälteste Moderatorin einer seriösen Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen? Welche Moderatorin ist am längsten eine Nachrichtensendung moderierende Frau im deutschen
Immer
Fernsehen?
Immer noch aktiv?
Immer noch aktiv.
Birgit Schrowange.
Völlig falsch.
Wieso? Birgit Schrowange war schon 1982 beim ZDF.
Das ist aber, da war sie Ansagerin und danach hat sie Boulevardmagazin namens Extra moderiert. Das zählt nicht als seriöse Nachrichtensendung. Also ganz.
Judith Rakers.
Rakers ist doch erst 19, die hat letztes Jahr angefangen.
Ja, aber die hat, also die ist 19, aber vorher hieß sie auch Dagmar Berghoff vor der Operation.
Nein.
Nee?
Nein. Kommst du nicht? Ist ganz schwierig, man hält es nicht für möglich, weil man denkt, die ist erst 25.
Ich weiß, wer es ist.
Wer es ist?
Die von Spiegel TV.
Richtig, das ist Maria Gresch. Die moderiert seit Reiter seit wann?
Die schöne, unbekannte, unnahbare, die moderiert seit 1988, 89.
Seit 1988 ja. Moderiert sie Spiegel TV und heute, vor 25 Jahren, kam die erste Spiegel TV-Sendung. Also wir sind beide riesen Spiegel TV-Fans, deswegen können wir das, glaube ich, jetzt mal ohne, also schleichwerbungsfrei mal sagen. Heute kommt die Jubiläumssendung und lass uns mal ganz kurz raten, was sehen wir heute Abend? Helmut Kohl wird mit Eiern beworfen, auf jeden Fall. Dann die 50 schönsten, wir stalken Helmut Kohl und stellen ihm Fragen, die von ihm nicht beantwortet werden, Momente.
Ja, Uli Hoeneß kommt drin vor heute.
Auf jeden Fall Uli Hoeneß, was Aktuelles.
Oder irgendwie aus diesem Themenbereich irgendwie Börsenspielsucht. Auf alle Fälle kommt ein Thema heute mit Uli Hoeneß.
Es wird die 25 Jahre Best-of-Sendung sein. Es werden auf jeden Fall... viele Politiker an Haustüren rausgeklingelt und so unbekannte, schüchterne Reporter müssen auf Pressekonferenzen irgendwie Leute ansprechen und kriegen ihre Fragen dann nicht beantwortet und werden so angepumpt. Das bestimmt 30 oder 40 Minuten lang allein von diesem Material.
Also wird das heute so Spiegel TV Best of oder wird es neue Berichte geben? Das weiß ich nicht genau.
Vielleicht jetzt. Ist es, überlegen Sie sich, wir können dieses Jubiläum nicht verstreichen lassen, ohne so ein kleines Best of zu machen, aber auch die Nachrichtenlage aktuell ist so groß und so schwer, da können wir nicht dran vorbei, auch was Aktuelles zu machen. Vielleicht machen Sie mit Uli Hoeneß auf.
Ja.
Und machen dann die letzten 40 Minuten halt die besten Hells Angel Schlägereien oder unterwegs mit...
die großen fünf der Abu-Chaka-Familie.
Und wusstest du, dass einer der Abu-Chakas Rommel heißt?
Ja, mehrere von denen haben außergewöhnliche Vornamen.
Ja, und mit der Begründung habe ich, glaube ich, auch bei Spiegel TV gesehen, das seien alles Feinde der Juden. Wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob da historisch korrekt recherchiert wurde in der Familie Abu-Chaka, weil ich meine, dass der Rommel jetzt, also tendenziell... Gäbe es da andere Namen, die man da hätte, besser als Vornamen?
Hätte man vielleicht machen. Vielleicht ist Rommel aber auch, weil das eine Partybrause gibt, die so heißt. Ich weiß es nicht ganz genau.
Es gibt immer noch eine Generalfeldmarschall-Rommel-Kaserne bei der Bundeswehr und ich glaube, die würde es nicht mehr geben, wenn das jetzt so das also wenn er jetzt, aber naja.
Naja, also auf alle Fälle habe ich dann auch diesen Bericht jetzt gesehen. Da war ja Spiegel TV ein großer Bericht, ein Special über Bushido und die Abu-Chakas. Und dann will man natürlich auch, da man denkt natürlich krass, kriminelle Familie und so weiter und so fort. Aber man denkt auch im gleichen Augenblick, diese Vollidioten von Spiegel TV. Also man ist so hin und her gerissen, meiner Meinung nach. Weil dann war da diese Szene im Gerichtssaal, da war der eine von den Söhnen mal wieder, von der Familie mal wieder im Gefängnis oder beziehungsweise im Gericht und wurde irgendwie verhört. Und dann hatten die keine Lust auf das Spiegel TV-Team. Und der eine hat ihn mit dem Eimer Wasser begossen oder wollte ihn so. Und dann hat er so so theatralisch gesagt, lassen Sie die Wasserattacke. Also ja, und dann habe ich gedacht, der hat es voll verdient, dass er auch das Wasser in die Schnauze
kriegt. Aber ich habe die ganze Zeit dann gedacht, diese passiven Gerichtsfuzis, die da rumstanden, so drei oder vier ohne Waffe in diesen komischen blauen Hemden, die nichts gemacht haben, das war auch...
Also für mich war das ein Konglomerat an einmal desillusionierte Gerichtswächter, kann man das so sagen. Dann einmal die Kriminellen und die aufdringlichen Spiegel-TV-Reporter. Ja. Ich wüsste nicht, für welche Seite ich mich entscheiden würde. Wahrscheinlich auch würde ich dann, wenn ich mich mit einem von diesen dreien abfeiern müsste, meinen Abend, würde ich dann doch die
Abu-Chakas nehmen.
Abu-Chakas nehmen, weil die könnten dann auf alle Fälle am meisten den größten Fun-Faktor wahrscheinlich bieten.
Ja, aber wir von der Komikfront, wir die fünfte Gewalt, wir können bei solchen Dingen natürlich nur zugucken.
Natürlich.
Das, Wir können zugucken und kommentieren. Mehr bleibt uns ja nicht. Aber ich würde auch die Abu Shakas nehmen. Ich glaube, es ist eigentlich, wäre es der größte Partyabend. Oder, naja
aber
Spiegel TV wird, glaube ich, nicht gut gefeiert heute.
Würdest du sagen, die Deutschen sind missgünstig und Spiegel TV bringt auch einen Beitrag dazu bei? Ja. Also dass Spiegel TV auch ein Grund ist, warum wir Deutschen so als missgünstige Neider irgendwie gelten?
Seit 25 Jahren ist diese Sendung eine Säule in der Missgunstrepublik Deutschland.
In der Wunde. Lutz, wie siehst denn du das? Sind wir Deutschen so missgünstig? Sind wir neidzerfressen?
Nee, würde ich erstmal nicht sagen, aber ich denke, man sollte jetzt nicht alle sich da an Hoeneß hochreißen.
Nee,
bei mir, der hat dann hoffentlich wahrscheinlich sein eigenes Geld verzockt. Hoffentlich.
Ja, naja, gut, ist halt nicht versteuert, ne? Das ist ja das Problem.
Ja, aber mir wird doch ganz komisch, wenn ich sehe, so Leute wie Wovere, Platzek, die wandern hin und her auf ihren komischen Plätzen, Flughafen, machen einen Bach runter, weil sie keine Ahnung haben, werden weiterhin bezahlt. Da würde ich sagen, mache ich die jahrelang kein Geld. Aber Ruby, den sehe ich ja nur auf Partys.
Wir von Radio 1 und vom RBB, wir haben mit Wovereit und Platzek kein Problem. Wir lassen uns teilweise auch die Beiträge von denen abnehmen.
Ja, aber die sind ja lustige Komödianten, aber die kriegen so viel Geld dafür, dass sie nicht können.
Die kriegen doch kein Geld. Arbeit, Lutz, kriegen die wirklich wenig Geld. Also
na, ich weiß nicht.
Preis-leistungsmäßig ist das ein Scheißjob, muss ich echt sagen.
Ich würde gerne wissen, was der Wovereit im Monat verdient. Das würde mich wirklich interessieren. Was, kriegt er so einen Monat oder kriegt er einmal im Jahr einen fetten Scheck? Nee, der kriegt ja jeden Monat auch...
Der kriegt schon schöne Bezüge im Senat, hier im Monat. Der hat doch das lustige Leben. Wird eine Boutique aufgemacht, ist er da mit dem Sekt.
Ja, und was meinst du? Meinst du, der kriegt auch von der Boutique dann noch Geld oder nur so einen kleinen Sommerrocken leichten geschenkt? Ja,
hier rennt ihn wahrscheinlich ein Röckchen oder viel mit seinem Freund da zusammen, dass er da irgendwie ein bisschen...
Ganz kurz mal, was höre ich denn da jetzt? Jetzt wird es hier aber so latent, geht es in eine ganz andere Richtung,
ach,
mein
Quatsch.
Lieber Lutz.
Aber sowas würde ich anprangern. Und dann würde ich noch anprangern an GEZ zum Beispiel. Ich habe vor 10 Jahren einen schönen Brief geschrieben an die GEZ und habe gesagt, ich gucke kein Fernsehen, weil ich werde 53, ich habe früher Fernsehen geguckt, schöne Sachen, jetzt ist man aus dem Alter raus. Und wenn man jetzt guckt...
Lutz, wieso ist man mit 53 aus dem Alter raus, Fernsehen zu gucken?
Weil da nicht mehr jemand ihn weghaut.
Ach, es gibt noch so viele gute Sachen.
Spiegel TV zum Beispiel.
So wie es früher war zum Beispiel. Da war es mir ganz anders. Da gab es 3 Programme oder 5. Da hat man Edgar Wallace geguckt und dann hat man Angst gehabt mit 14 Jahren, ja. Und da war man von der Straße.
Ja, aber weißt du was, da warst du auch 14, da war das Leben für dich noch ein großes Faszinosum.
Ja, aber wenn man 53 wird, dann sieht man doch, dass alle Wiederholungen viele...
Aber das ist
doch
nicht die Schuld von der GEZ, außerdem gibt es die GEZ gar nicht mehr.
Doch,
pass mal auf, Lutz, jetzt sag ich dir mal als öffentlich-rechtlicher Rundfunkmitarbeiter was. Wir sind nämlich clever, seit dem 1.1. gibt es die GEZ nicht mehr, da haben wir das umbenannt in Rundfunk- oder Haushaltsbeitrag. Und diese Behörde oder diese Einrichtung, die das eingetrieben hat, die ist quasi namenlos. Es gibt nichts mehr, wo man sich beschweren kann. Man kann nicht mehr in die GEZ schreiben, gibt es nicht mehr. Gibt es nicht mehr.
Wovereit verdient 147.000 Euro im Jahr, wird mir gerade zugetragen.
So wenig?
Netto?
Und 183.000 Euro als SPD-Vorsitzender bekommt er nochmal on top.
So wenig?
Das Schlimme ist ja, man sieht die da und der wechselt die Plätze. Da beim
so wenig? Lutz? Und dann fragt Lutz noch, Nutto oder Bretto? Fragt der Lutz dann noch.
Keine Ahnung.
Was ist das für eine Frage? Brutto oder Netto?
Aber
da kann man sich das anzuprangern. Aber anzuprangern ist GEZ, weil die sagen, alles ist einfacher. Also dafür, dass ich keinen Fernseher gucken muss, trotzdem zahlen.
Dann melde dich doch ab, das ist doch nicht so schwer.
Geht nicht.
Nee?
Doch, ganz einfach. Das heißt, haben wir schon mal verraten in der Sendung. Wenn der GEZ-Mann kommt, räum die Wohnung nicht auf, kack in die Ecke und dann kommt der GEZ-Mann rein und sagt, und das ist ja wohl kein Haushalt, hier zahle ich nichts für. Man muss nämlich nur pro Haushalt bezahlen. Wenn man keinen Haushalt hat, dann muss man nichts bezahlen.
Du musst deine Wohnung als Messi-Wohnung tarnen, dass der da gar nicht durchkommt bis zum Fernseher.
Ach so, sieht doch eigentlich aus.
Wir müssen mal einen kleinen Break machen, glaube ich. Wir brauchen einen kleinen Break. Wir haben einen heißen Tipp, glaube ich, und wir haben heiße Songs.
Ruf doch Wovi mal an. Gut, okay.
Ich rufe Wovi jetzt mal an. Lutz, danke, dass du ein bisschen rumgeprangert hast. Das ist auch das Thema unserer heutigen Sendung.
Aber wie gesagt, haben wir drüber gesprochen, wa? Und tschüss.
Ciao. Einen schönen Tag noch, Lutz.
Tschüss, Lutz.
Lutzi Putzi.
Lutz ist so ein Positiver, ne? Das finde ich gut.
Hörst du schon den Beat? Wir rollen langsam in den Song rein.
Und hier ist Lenny Krawitzki.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Ja, herzlich willkommen zurück. Sanft und sorgfältig.
Ja, hi.
Hey, da sind wir wieder.
Du Olli?
Ja?
Passend zum Wetter habe ich gestern mich mit Freunden getroffen. Wir haben uns schön im Park gesetzt und haben Sommerrollen gegessen. Kennst du das, Sommerrollen?
So, also Summer Rolls, das sind so kalte, das gibt's, das ist dir total angesagt. Das
ja.
ist man beim Asiaten.
Ja.
Das sind so kalte Reisrollen. Ja. Da sind so Algen sind da drin, da sind so Hühnchen
Nudeln
drin.
Und Schweinehaut.
Und Schweinehaut ist da auch drin. Mm. Und die isst man so im Sommer zu so einer leichten Erdnusssoße.
Ja, das war super lecker. Gestern irgendwie habe ich 20 Stück gegessen. Wahnsinnig lecker. Mm.
Und dann?
ja, dann haben wir uns abends noch ein bisschen warmen Sake in den Bauch gehauen, einfach einen schönen Abend mit Freunden gehabt. Was hast du denn so an sommerlichem Snack zurzeit auf Lager? Was isst du denn gerne? Du bist ja so ein fettiger Typ mehr, ne?
Ja, ich versuche aber gerade das Fettige so ein bisschen abzustellen, tatsächlich. Mhm. Das Problem ist, seit ich bei Radio 1 arbeite, lebe ich so ungesund, weil ich jeden Sonntag mit Mühe und Not gerade rechtzeitig zur Sendung hier erscheine und dann mir immer noch beim Fastfood was hole. Grundsätzlich geht es mir aber darum, selber zu Hause gerade zu kochen, beziehungsweise viele Smoothies zu machen. Ich habe ja lange rumgemeckert über diese Smoothie-Kultur. Mhm. Jetzt habe ich mir einen Smoothie-Mixer gekauft, da machst du mal eine Banane rein, da machst du ein bisschen Schweinehaut rein, vielleicht eine Alge noch, das mischst du alles zusammen, das trinkst du runter, das ganze Glas, und hast du keinen Hunger mehr. Das ist eine ganze Mahlzeit, die du, da so...
Super, und wenn du mal Lust hast, dann machst du vielleicht nächste Woche irgendwie am Biomarkt auf dem Kollwitzplatz einfach mal so einen Stand auf und verkaufst dann da deinen Bio-Smoothie mit Schweinehaut. Das ist nämlich, ich war letztens in Berlin am Wochenende ein bisschen gebummelt und mit ein paar Freunden mal die Stadt gezeigt und so, und am Kollwitzplatz ist ja wirklich eine Menge los. Wusstest du das schon? Prenzlauer Berg ist echt ein Innenviertel, glaube ich. Da geht richtig was.
Ja, da bin ich nie.
Da sprachen nur Menschen nur Französisch, Spanisch, Italienisch auf dem Markt, und es gab halt Wurst, nur Bio, alles so Freiland und so. Wahnsinnig teuer und alles so selbstgemacht, und die, der Crepe-Stand wusste auch gar nicht, wen er jetzt bedienen sollte, weil die Schlange alle, also total chaotisch, völliger, also ökonomisch völliger Bullshit. Aus logistischen Gründen konnten die nur einen Crepe pro Stunde verkaufen, weil sie überhaupt nicht gebacken bekommen haben, aber alles sehr frisch und sehr hausgemacht.
Ja, das nervt mich auch immer, ne? Wenn man so lange warten muss. Du weißt das, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch.
Und sehr dünnes Nervenkostüm. Britta ist in der Leitung. Hey, Britta.
Britta? Britta ist nicht mehr da, wird mir gerade angezeigt.
Das ist doch Celebrity Britta, sie hat doch eben...
Ach so, doch, Britta ist in der Leitung. Ja. Das Problem ist ganz einfach, dass Bernd, unser neuer Tonmann, gerade noch an den Reglern rumspielt. Der weiß nicht genau, wo was ist hier so. Der macht das heute zum ersten Mal. Der ist Schülerpraktikant, der ist noch nicht so richtig auf der Höhe. Britta, bist du jetzt in der Leitung?
Ich bin da, ja.
Britta, ich frage dich jetzt mal direkt, Britta. Ich muss jetzt auch mal direkt in Medias Res gehen, wie der Arzt sagt. Sind wir Deutschen missgünstig? Sind wir neidzerfressen? Müssen wir über alles rummeckern? Gute der Frage. Arme Uli Hoeneß zum Beispiel, kann man den nicht auch mal irgendwie als Menschen sehen? Muss man den jetzt als großen Sünder verurteilen? Oder müssen wir strenger werden?
Das ist eine gute Frage, Olli.
Danke, Jan.
Ja, also ich glaube schon, dass die Deutschen sehr missgünstig sind.
Ja.
Und vielleicht wäre es auch besser, wenn wir alle auch mal unser Gehalt offenlegen würden und da offener drüber sprechen würden.
Fühle ich nicht so gut jetzt gerade.
Nee, also, Olli,
hätte ich die letzten 10 Jahre wahnsinnig gerne gemacht, seit 3 Monaten nicht mehr.
Ja, wieso? Das glaube ich dir sofort.
Wegen dieser komischen ProSieben-Nummer verdienst du dich da dumm und dusselig?
Nee, dumm und dusselig ist auch Quatsch, weil das Problem ist natürlich, dass ich im höchsten Steuersatz bin und 49% oder so wieder versteuern muss. Keine Ahnung wie viel, auf alle Fälle ist es wahnsinnig viel. Du kannst ja gar nicht reich werden, aber ich als fatalistischer Typ, dem ist Geld nicht so wichtig.
Ja, aber Olli, man muss ja auch sagen, du hast es dir verdient. Du hast dich ja hart hochgearbeitet.
Ich habe mich hart hochgeschlafen. Ich habe mit wahnsinnig hässlichen Männern und Frauen geschlafen. Das stimmt wirklich. Und jetzt habe ich es auch verdient, nachdem vor allem man hat mich jahrelang auch nur als Dorfbuckligen irgendwie betitelt.
Genau.
Der Clown.
Wir haben lange über dich auch der Mund zerrissen und lustig gemacht. Und jetzt sind sie nämlich alle und denken, aha, der Olli. Weißt du,
und das ist nämlich das Schöne, deswegen gönnt man dir diesen Reichtum, diesen Erfolg
auch. Na, tut mir ja nicht, schau mal auf meine Facebook-Seite. Da hat zum Beispiel, ich lese mal einen vor hier gerade. Ja, jeder Dritte ich habe gerade meine Facebook-Seite. Hier schreibt nämlich einer zum Beispiel, heute Nacht um 3 geschrieben. Wahrscheinlich total besoffen.
Besoffen oder geil.
Olli, du alte Akkordhure. Vor 5 Jahren hast du mich mit deinen 3-Moll-Griffen zum Wein gebracht. Alles war so echt, wie es nur sein konnte. Jetzt treibst du nur noch deinen Quotenchef zu Tränen, wenn ihm einfällt, dass in 5 Tagen niemand mehr weiß, was Rangeln bedeutet. Und dann schlägt dein Herz. Das ist ein alter Song von mir. So, also der hieß so. Und dass ich nicht mehr so bin.
Du bist nicht mehr real, Olli. Das wirfen die Leute vor, die realen Leute werfen dir das vor.
Die realen Leute werfen mir das vor. Und die Leute werfen mir dann vor allem vor, dass ich früher viel besser war und dass wir früher viel bessere Sachen gemacht haben. Das Witzige ist, das werfen dann immer Leute vor, die gar nicht wissen, was man früher gemacht hat. Weil die einem, früher war man denen nämlich scheißegal. Und jetzt auf einmal, wo man vielleicht mal glücklicherweise 1-2 Mal aufgefallen ist, da sagen die immer, früher war man viel geiler. Und die haben überhaupt keine Ahnung. Ich kann ja sagen, dass ich früher irgendwie mit Fackeln jongliert habe an meiner Ampel. Und das haben die nie gesehen. Was ich übrigens sehr gut kann, jonglieren. Britta, woran liegt das, dass der Deutsche so missgünstig ist?
Ja, ich weiß es nicht, aber das ist ja oft so, gerade diese Independent-Leute, die dann meinen, es wäre immer alles so cool, wenn es noch unbekannt ist und das ist jetzt meins und kaum jemand kennt das, das ist ein Insider. Und die werden ja dann immer so, wenn dann jemand wirklich erfolgreich ist.
Das ist übrigens einer der großen Irrglauben meines Lebens, dass ich immer gedacht habe, so bis Ende 20, dass das quasi das höchste der Gefühle ist, so Independent-Sachen zu machen, die keiner mitbekommt und immer so integer bleiben und sowas. Habe ich von dieser Werner Herzog-Geschichte schon erzählt, Olli?
Nein, erzähl mal bitte.
Wo ich irgendwie Werner Herzog auf so einem Werner Herzog-Festival in New York, er dann saß und so referiert hat den ganzen Abend und dann saß ich da irgendwie mit meinen Freunden im Publikum.
Werner Herzog ist übrigens ein deutscher Regisseur für alle Radio 1. Vereins hören, die das nicht
auch
wissen.
Mal bei Werder Bremen hat er auch mal Fußball gespielt, eine Zeit lang.
Genau.
Und bei der österreichischen Nationalmannschaft. Und der ist auf jeden Fall ein deutscher Regisseur. Und da haben wir da gesessen und den bewundert und dann sagt er irgendwann, quasi weil unser Traum damals war, mal so einen kleinen Kurzfilm zu machen und das irgendwie auf ein Festival zu bringen, sagt er, ja, und diese ganzen verkackten Kurzfilme, ich mache jetzt etwas drastischer, er hat es sehr höflich formuliert, diese ganzen verkackten Kurzfilme, die auf 700 Festivals auf der ganzen Welt laufen, die aber quasi nur die Leute sich gegenseitig zeigen, die niemals das Licht der Welt erblicken, das verabscheut er total und er hasst es total, diese merkwürdigen Scheißfilme, die die Leute nur für sich selber machen. Für ihn machen Filme nur Sinn, wenn die Leute das auch gucken und wenn die erfolgreich sind, und zwar wirtschaftlich erfolgreich. Und das hat mich echt schockiert. Das ist also, weil ich immer gedacht habe, das geht darum, dass man irgendwie...
Also ich wollte auch, also in meiner Zeit als Musiker, als ich noch vor 50 Leuten gespielt habe, das heißt ja dann auch immer, was auch immer gern die angeblichen Fans von früher zum Beispiel sagen, jetzt hast du die ganzen Arschlöcher an der Backe, jetzt kommen die ganzen Idioten zu deinen Konzerten. Die Sache ist aber die, früher, als ich zum Beispiel vor 50 Leuten gespielt habe, da waren auch schon ganz viele Idioten dabei. Das waren nicht 50 geile Leute. Und ich glaube auch, dass das nämlich ein Irrglauben ist von allen Leuten, dass man denkt, dass man, wenn man eine große, also generell, wenn man irgendwelche Leute erreicht, dass man dann irgendwie nur die coolen Leute erreicht. Ich meine, so ein Film wie Unsere Mütter, Unsere Väter haben 7 Millionen Menschen angeblich gesehen. Und ich glaube nicht, dass das 7 Millionen tolle Menschen waren. Ich glaube, da waren eine Menge Vollidioten dabei, die sich das auch angeguckt haben. Generell ist es bei allen Sachen so. Und wenn du eine Party machst oder ein Konzert, da sind 10 Leute, dann kannst du Pech haben und 5 davon sind degenerierte Vollidioten. So ist es doch, oder? Ist das eine gute Definition?
Weiß ich eigentlich gar nicht, aber war sehr viel Emotion da drin irgendwie.
Ja, ich bin heute auch ein bisschen emotional. Ich kann nicht. Du bist so ein Profi, Jan. Ich finde das so toll, wie du das immer schaffst mit diesem distanzierten Überbau, so ein bisschen ironischen Überbau. Das kriege ich nicht hin. Ich bin ab und zu einfach.
Du bist ein 1:1-Typ, Olli. Und ich bin mehr so der außenstehende Beobachter. Aber trotzdem, ich finde das übrigens ganz schön, dass wir in gnadenloser Selbstüberschätzung jetzt mal so die fünfte Gewalt aufmachen sollten. Also nachdem es quasi Exekutive, Judikative und Legislative gibt, dann gibt es noch die Medien und dann gibt es quasi Leute, die nochmal über den Medien stehen, die aber wahnsinnig inkompetent und dusselig sind, halt die Komiker, die Spaßvögel. Das sind eigentlich die, die sowas, so den, die Deutschland eigentlich so zusammenhalten sollten. Also in Zukunft, meine Zukunftsvision, wäre was in anderen Ländern schon längst gang und gäbe ist, dass das quasi die Harlekine, die Clowns, dass diejenigen eigentlich die sind, die dann nochmal selbst auf die Medien nochmal drauf gucken können und sagen können, sag mal, ist das eigentlich so eine gute Idee, heute Abend 25 Jahre Spiegel TV zu feiern?
Dass man, früher war das ja auch so, dass der Harlekin am Burghof zum Beispiel versucht hat, das Volk und den König und die obere Staatsriege zusammen alle zu unterhalten. Und das versuche ich ja auch.
Ja. Und das Schöne ist, keiner muss uns ernst nehmen. Niemand.
Aber er kann.
Nein.
Er kann, er muss einen nicht, aber er kann einen ernst nehmen.
Ja.
Na? Das ist ja auch immer so eine Sache.
Sind wir so ein bisschen abgeschwiffen.
Die großen 5 haben wir heute noch.
Olli.
Ja?
Und heute haben wir richtig gute große 5. Und liebe Radio 1-Hörer, liebe Sanft- und Sorgfältig-Hörer, wenn Sie mal einen Vorschlag haben, welche großen 5 wir hier am Sonntag definieren sollen, machen Sie das gerne über Facebook oder über Twitter oder über unsere Homepage www.seniorenreservierung.de. Da können Sie auch, wenn Sie mögen, Senioren reservieren. Momentan sind erst 2 im Angebot, der Olli Schulz und ich. Und dann kommen wir eines Tages, wenn Sie Senioren sind und wir Senioren sind, dann kommen wir bei Ihnen vorbei und dann lassen wir uns von Ihnen pflegen. Seniorenreservierung.de.
Britta noch was fragen. Britta ist noch in der Leitung, oder?
Ja, ich bin noch da.
Britta, sag mal, soll man sich denn wirklich, das ist doch auch mal, das kann ich genauso wenig ab, wenn Leute immer sagen, ja, schau dir mal hier die, zum Beispiel die Skandinavier an, die sind viel lockerer und leichter als wir zum Beispiel. Ja. Oder hier, die da in Indien, die essen nur einen Reiskorn in der Woche und sind mega happy drauf. Glaubst du, dass man sich wirklich, dass man so andere Kulturen, dass man sich danach orientieren sollte, so in seinem Spirit?
Nee, das glaube ich nicht.
Ich auch nicht.
So, zu viele Leute orientieren sich an anderen Leuten und sehen auch oft immer nur das Positive von außen, anstatt sich mal um ihren eigenen Kram zu kümmern und zu gucken, wie sie ihr Leben verbessern können, damit sie glücklicher werden.
Britta, wie könnte ich mein Leben verbessern?
Olli, ich würde sagen, mach einfach so weiter. Ich meine, du bist ein super Typ, du redest ja immer noch mit normalen Leuten wie mit mir. Du bist nach wie vor Street, das ist doch ganz klar. Und alle, die was anderes sagen, scheiß drauf, gerade bei Facebook. Ich meine, Facebook.
Ja, sehe ich da eine kleine Erektion bei dir, Olli?
Nein, ich bin ein bisschen gerötet im Gesicht, ja. So. Weil ich finde auch, dass die hat so eine selbstbewusste Stimme, die Britta. Ja. Britta, wo kommst du denn her?
Ich wollte ja eigentlich auch die Celebrity News der Woche präsentieren.
Oh ja, oh ja, oh ja. Oh, dann schieß mal los, schnell.
Aber ich habe nicht viel gefunden und deswegen habe ich eine Frage vielleicht für nächste Woche. Mhm. Mir wurde der Pornofilm von Melanie zugespielt, der Ex-Bachelor-Kandidatin.
Oh,
Ich weiß nicht, ob er die kennt.
Ich kenne die, ja.
Aus Leipzig.
Ich kenne die.
Woher kennst du die schon wieder, Jan?
Privat.
Okay.
Ich wollte mich jetzt gestern vorbereiten für die Sendung heute und mir diesen Film reinziehen.
Moment, wenn sich die Zuhörer schon vorbereiten auf die Sendung, mehr als die Moderatoren, dann stimmt irgendwas nicht.
Wenn die Leute vor allem schon Themen zuschanzen, die Zuhörer, dann heißt es, dass die Sendung äußerst dünn bestückt ist. Und langsam scheint es aufzufallen. Der lacht sogar Herr Hübner, der neben mir sitzt. Da lacht.
Ist doch Einsatz, Leute.
Müssen wir mehr machen,
ja,
für unsere
Sendung? Ja, ich habe mich nicht getraut. Und jetzt wollte ich fragen, interessiert euch das überhaupt?
Ja.
Ich will das für euch machen und euch nächste Woche dann berichten.
Ja, das ist, gibt ein Problem, weil nächste Woche sind wir in so, im sogenannten Raumzeit-Kontinuumsloch gefangen. Da werden wir eine, kann man ruhig mal sagen.
Ja, kann man ruhig sagen. Wir spielen mit offenen Karten. Nächste Woche ist eine Aufzeichnung.
Eine aufgezeichnete Sendung, die wir bereits aufgezeichnet haben. Also du kannst in die Vergangenheit reisen mit einer Zeitmaschine, die du schnell bauen musst und uns dann quasi anrufen in der Vergangenheit.
Aber Britta, pass auf, die Sendung geht doch bis 18 Uhr. Kannst du dich jetzt nicht irgendwie vor den Rechner setzen und dir den Porno angucken und dich dann nochmal melden?
Könnte ich machen, aber jetzt bin ich nicht wirklich in der Stimmung, obwohl man bei Melanie ja auch nicht in Stimmung
könnte. Ne? Aus Recherchegründen, gar nicht aus sexuellen Gründen.
Ja, und ist das ein Porno mit Inhalt oder ist das so ein sogenannter Gonzo-Film, wo es direkt losgeht? Weißt du das?
Das weiß ich noch nicht, aber ich schätze mal, es ist ein Gonzo-Film.
Aber deutsche Pornos sind selten Gonzo-Filme. Die Deutschen glauben ja immer noch, weil wir sind ja ein Kulturvolk, dass wir eine Handlung mit einbauen müssen. Wir sind ein Kulturvolk, auch im Porno.
Ja, genau. Und wir sind auch missgünstig im Porno.
Ja.
Da wird auch viel gemeckert im Porno. Mann, nun komm, los, gib alles.
Der Negativ-Porno. Ja. Nicht der, da werden die Leute nicht angespornt, sondern runtergemacht. Das ist so deutscher Porno mit Handlung und, oh Mann, und das war's jetzt, oder was? Oh.
Ja.
Guck dir den Porno mal an von der Melanie und dann rufst du gleich einfach nochmal an in einer Stunde. Das wäre sehr nett, Britta.
Ich würde auch gerne dein Timbre in der Stimme überprüfen, Britta. Kannst du nochmal irgendwas sagen, damit ich höre, wie du danach klingst, gleich, wenn du den Film gesehen hast?
Sag mal irgendwas Normales, Neutrales.
Lieber Olli, für dich brennt immer eine Kerze in der Kathedrale meines Herzens.
Okay, gut. Dann rufen wir dich gleich zurück in der Stunde und dann hoffentlich hast du geile, heiße News über den Pornofilm von Bachelor-Kandidatin Melanie. Ja, die kommt aus Ostdeutschland, ne?
Ich glaube, aus Leipzig kommt sie,
ja. Gut, bis gleich, Britta.
Bis gleich, ihr
Lieben. Tschüss, ciao,
tschüss,
bis gleich.
Ciao, Britti.
Du, und jetzt, Olli, jetzt ist es soweit. Die Top 5. Und heute gibt es nämlich Vorschläge von den Leuten von Facebook und Twitter.
Ja.
Jetzt muss ich eben hier die Verpackung abfahren. Warte, Achtung. Ladies and Gentlemen, die erste Big Five-Liste des Tages.
Die großen 5. Definiert von Böhmermann und Schulz.
Die großen 5 deutschen Politiker.
Genau. Olli, das ist eine komplizierte Liste, ist ein Vorschlag von, warte mal,
von
Marvin Wright über Twitter und
Marvin
Top
Wright 5, aus Dresden.
Die besten Politiker, die es jemals gab. Wir haben das jetzt aber eingegrenzt auf deutsche Politiker, ich hoffe, das ist okay.
Ja.
Olli, wir fangen mal an mit Platz 5.
Auf Platz 5 bei mir, Ronald Barnabas Schill aus Hamburg.
Sehr gut, es ist... Was macht er eigentlich mittlerweile?
Der lebt jetzt in einer Copacabana, Rio de Janeiro, und hat da eine neue Existenz angefangen. Es gab eine tolle Dokumentation, wie ein ARD-Kamerateam ihn nochmal versucht hat, ausfindig zu machen.
Ach, vom NDR, glaube ich, die Panorama-Reporter waren das.
Ich fand den immer so, ich habe zu der Zeit, als der damals in Hamburg aktiv war, bin ich sehr oft mit der Bahn gefahren, mit der U2, und zwar vom Hagenbecks Tierpark bis zur Messehalle. Und da war auch sein Arbeitsplatz, und ich bin sehr oft mit ihm zusammen in der U-Bahn gefahren. Er hatte nie einen Bodyguard dabei, der saß einfach immer in der U-Bahn, ganz dumm, und hat so unangenehm schon einen unangenehmen Ausdruck gehabt, dass den wirklich keiner angesprochen hat und man auch so ein bisschen Angst vor den hatte. Und er hat dafür gesorgt, dass die Hamburger die ersten waren, die diese tollen, also die Hamburger Polizei, die zuerst diese blaue Uniform anhatten.
Und unvergessen die Pressekonferenz, ja. als er Ole von Beust geoutet hatte, mit diesem unsäglichen Hitler-Herpes, also diese Herpesblase, die sich quasi bis zu seiner Nase hochgearbeitet hatte und sah aus wie so ein kleines Hitlerbärtchen. Und unvergessen diese Sätze: Es ist mir zu Ohren gekommen, das ist Liebesakte, Liebesakte gegen Herd. Liebesakte.
Und er hat wahnsinnig viel. Er hat auch, ich würde heute gerne, wenn ich jetzt noch einen Wunsch frei hätte, an Maria Gretsch heißt sie, von Spiegel TV, heute einmal The Best of Ronald Barnabas Schill.
Liebesakte.
Liebesakte.
Akte.
Und was er noch immer für Schweinkram gemacht hat. Der hat einige Sprüche vom Stapel gelassen.
Hat er nicht auch den kompletten Hauptbahnhof mit klassischer Musik beschallen lassen, damit die Penner keinen Bock mehr haben, sich da niederzulassen?
Das soll angeblich vorher schon geschehen sein. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob auch er... Man kann ihn jetzt auch nicht so abfeiern, ne?
Ist das denn so, dass Junkies und Penner Angst vor klassischer Musik haben?
Habe ich keine... Ich war weder Junkie, noch kenne ich mich sehr gut mit klassischer Musik aus. Das sind nur so zwei Welten, die aufeinander prallen, mit denen ich nichts zu tun habe.
Und ist das wenn das stimmt, ist es dann quasi die Komposition, also das komplette Orchester, oder sind es einige Instrumente im Orchester? Man hat nur noch nicht wissenschaftlich herausgefunden, welches Instrument Penner und Junkie abschreckt. Wahrscheinlich das Fagott, schätze ich mal.
Auch einfach vielleicht die Streicher.
Ja, ich glaube das Fagott, weil das ist mir eh suspekt.
Aber ich weiß gar nicht, ob da immer noch diese klassische Musik am Hauptbahnhof läuft. Da habe ich jetzt auch keine gesicherte
Information. Als ich am Hauptbahnhof mal rausgelaufen bin, da Richtung St. Georg, da war noch klassische Musik am Hauptbahnhof.
Ronald Barnabas Schill, meine Nummer 5, der großen deutschen 5 Politiker.
Auf Platz 5 ist Daniel Cohn-Bendit.
Oh, ja.
Und zwar gar nicht aus politischen
Gründen. Aus frankophilen Gründen.
Aus frankophilen Gründen, Punkt. Machen wir mal Punkt und gehen direkt zu Platz 4.
Auf 4 bei mir der große, gute, alte bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß.
Bei mir auch, ohne Scheiß.
Wirklich?
Und zwar auch deswegen, weil nach Franz Josef Strauß ist alle bayerischen Ministerpräsidenten, also Edmund Stoiber, Horst Seehofer, Günter Beckstein, es wahnsinnig schwer hatten, auf diesem Mythos aufzubauen. Also der hat einfach so vorgelegt, der Strauß. Selbst Seehofer, kann er noch seine Schwester, seinen Zwillingsbruder, ja, und drei Geliebte beschäftigen. Er kommt niemals an diesen Grad von Kumpanei, Kumpelpolitiker ran, den Franz Josef Strauß vor ihm definiert hat.
Und einfach diese Machtdemonstration, dass man den bayerischen Flughafen, also den Münchner Flughafen, wirklich einfach mal 80 Kilometer entfernt von der Stadt hinbaut, nur weil man es kann.
Ja, weil man es kann.
Weil man es kann, weil man einfach da sich irgendwann mal vor 70 Jahren so einen alten Kuhacker gekauft hat und gesagt hat, da komme ich der Flughafen hin. Da habe ich Bock drauf.
Genau.
Und das hat er einfach mal, diese Demonstration von Macht, diese Urgewalt, diese Kraft. Genau. Da ist nicht mal Ronald Barnabas Schill dran gekommen. Das hätte ich gerne gesehen, wie die gegeneinander sich mal so einen Schlagabtausch geliefert hätten.
Genau. Auf Platz 3 ist bei mir Jutta Ditfurth.
Jutta Ditfurth?
Ja, Jutta Ditfurth ist also nie richtig, glaube ich, in einem großen Amt gewesen, aber ist eine der präsentesten Politiker aller Zeiten. Ist, glaube ich, öfter im Fernsehen zu sehen als Hitler. Hitler
früher oder Hitler jetzt?
Also jetzt.
Jetzt ist er so
obwohl, oft. Obwohl jetzt ist er, glaube ich, häufiger im Fernsehen zu sehen als früher.
Du musst nur N24 anmachen oder Phoenix oder was es dann noch gibt oder NTV. Da läuft immer entweder Hitlers Lieblingspanzer, Hitlers Hunde, Hitlers Freunde, Hitlers Feinde, Hitlers Träume, Hitlers Angst.
Ja, und noch mehr als Hitler ist zu sehen Jutta Ditfurth. Und deswegen ist sie bei mir auf Platz 3. Also wegen Präsenz, eine Präsenzpolitikerin, eine sogenannte.
Bei mir auf Platz 3 Rudolf Scharping, der charismatische Außenminister.
War der Außenminister?
Nee, war nie
Außenminister.
Hier Bundes
Verkehrsminister.
Nee, bei der Bundeswehr war er. Hier.
Verteidigungsminister, genau.
Genau, Verteidigungsminister war er. Und wer so menschliche Fotos von sich und seiner Frau im Swimmingpool ablichten lässt, beziehungsweise veröffentlicht in der Gala.
Mit Fahrradhelm, glaube ich, auch im Swimmingpool.
Mit Fahrradhelm im Swimmingpool. Das macht nur Rudolf Scharping. Das hat ihn für mich zu einem charismatischen, menschlichen Politiker gemacht, der sie gezeigt hat, dass er auch eine private Seite hat. Jan, bevor wir jetzt die letzten zwei abfeuern, müssen wir eine kleine Pause machen, damit es spannender ist. Das ist dramaturgische Gründe.
Okay.
Und wir spielen jetzt nochmal einen ganz kleinen, tollen Song. Hier ist Freiwild mit Geh immer deinen Weg. Bleib dir immer treu. Du bist die Nummer 1.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Ja, das war sehr unprofessionell gerade, Jan, ne? Die großen 5 anzufangen, die großen 5 deutschen Politiker und dann mittendrin zu stoppen jetzt.
Wir haben vergessen, dass wir auch noch einen Tipp und ein bisschen Musik haben. Die neue Single von Daft Punk. Davor haben wir, keine Ahnung, die Heckler und Kochs mit einem mexikanischen Salsa gehört.
Und jetzt sind wir gerade dabei, die großen deutschen 5 Politiker zu definieren. Ja, der Hübner ist auch noch neben mir.
Moment, ich mach kurz den Verpackung.
Die großen 5. Definiert von Böhmermann und Schulz.
Wir waren stehen geblieben, ich glaube, bei Platz Nummer 2.
Ja, ich sag ne? nochmal meine ersten von 5 bis 3 auf. Ja. Ja. Auf Platz 5 bei mir Ronald Barnabas Schill.
Bei mir Daniel Cohn-Bendit auf Platz 5.
Auf Platz 4 bei mir Franz Josef Strauß, der
auch
große alte.
Auch bei mir.
Auf Platz 3 bei mir der menschliche Rudolf Scharping.
Bei mir auf 3 die omnipräsente Jutta Ditfurth. Übrigens, da gibt es einen kleinen Hinweis von jemandem bei Twitter. Rolf schreibt bei Twitter, apropos, auf NTV läuft gerade Nazi-Jagd / Himmler und auf Phoenix Hitlers nützliche Idole. Jetzt gerade, während wir hier senden.
Ich muss den Wachtmeister Hübner, wie man sagt, kurz fragen. Bist du zufrieden? Gehst du konform mit meinen 5 bis 3 Plätzen bei den großen deutschen Politikern und mit Jans?
Ja, die sind schon erstmal ganz gut. Okay.
Okay, dann kommen wir mal auf die ersten beiden Plätze.
Ich bin gespannt.
Das noch toppen können. Auf Platz 2 ist bei mir Willy Brandt.
Oh, der menschlichste Politiker von allen.
Unvergessen Willy Brandt. Er war ein Lebemann, er war ein gut aussehender Charmeur, aber er war eben auch einer, der Ost und West zusammengebracht hat und unvergessen sein unglücklicher Sturz in Warschau.
Und er hat mehr Sex gehabt, als auf Toilette uriniert, sagt man ja auch so. Er soll wahnsinnig, Willy Brandt ist für mich so outstanding, den habe ich gar nicht drin.
Ja, er hätte quasi eine Liste verdient, wo nur er drauf ist.
Das ist richtig. Oder
von
die
Platz 1 bis 5.
Ja. Willy Brandt.
Auf Platz 2 ist bei mir Erich Honecker.
Ja. Ist auch ein deutscher Politiker, wissen viele gar nicht.
Ist ein Menschenfreund gewesen. Diese Macht, die der da hatte, unglaublich. Und jetzt erzähle ich dir mal eine kleine Anekdote aus meinem Leben. Ja. Vorgestern war ich kegeln.
Roberto Honecker.
Aber ich war kegeln und zwar in der alten Kegelbahn von Erich Honecker.
Was, die gibt es?
Da war früher die DDR-Fahrgemeinschaft, hieß es. Da waren die ganzen Fahrer, haben dort gewartet, bis sie die Führungsriege irgendwo abholen mussten und haben da gekegelt. Und der Legende nach heißt es, dass Erich Honecker sich gerne mal unter sein Volk begeben hat, beziehungsweise unter die Fahrer, die SED-Fahrer, und hat dann mit denen gekegelt auf dieser Kegelbahn. Und ich bin da angekommen, es war ein grauer Raum, völlig trist. Es hing ein Foto von einem schwangeren Eichhörnchen an der Wand. Das ist kein Witz, ein schwangeres Eichhörnchenbild, irgendwie aus den 70er Jahren, total vergilbt. Und ein Bild der Stadt Dresden. Ansonsten war da nur diese Kegelbahn und es war genau das Mobiliar noch vorhanden, wie vor 30, 40 Jahren tatsächlich. Ja. Und dann bin ich da und habe mit den 4 Kugeln gekegelt, die wahrscheinlich Erich Honecker schon in der Hand hielt.
Wahnsinn. Waren denn nicht noch so Flecken an der Wand, wo ehemals ein Honecker-Bild hing?
Nein.
So helle Stellen?
Helle Stellen waren da. Ich weiß auch nicht, ob ein Honecker, vielleicht war der da auch ein bisschen.
Wette.
Der war ja auch nicht so ein Ego-Typ.
Das war ein bescheidener.
Stimmt. Der war, ja,
ein bescheidener Typ, Mann des Volkes.
Er war so bescheiden, er hat sich nie Diktator nennen lassen.
Ja, stimmt, er hat sich nie Diktator nennen lassen. Nee. Das fand er nicht gut. Und er hat sich er wollte nicht so eine neidzerfressende Gesellschaft, wie in der wir uns jetzt befinden,
genau.
Haben.
Er hätte vieles besser gemacht heute.
Deswegen auf Platz 2 bei mir, Erich Honecker.
Ja, auf Platz 1 bei mir ist der Unvergessene, noch Lebende und überhaupt der Archetyp aller deutschen Politiker, Dr. Helmut Kohl ist bei mir auf Platz 1.
Du wirst lachen, bei mir auch auf Platz 1.
Unvergessen, es gibt niemanden, der es besser konnte, es gibt niemanden, der
sich länger festgebissen hat in der Gesellschaft. Ein Blutegel unter den Politikern.
Und immer noch mit Würde und Grandezza altert er vor sich hin, irgendwo in der Nähe von Ludwigshafen.
Und du wirst lachen, bei mir auf Platz 1, Helmut Kohl / Schmidt.
Ach so, weil die...
Das ist der gleiche Schauspieler. Ja. Ab und zu geht er in den Fatsuit rein und spielt dann Helmut Kohl.
Genau.
Und dann ab und zu macht er wieder den Skinny Boy und ist dann wieder Helmut Schmidt. Und
achte auf den Rollstuhl. Der Rollstuhl ist immer der gleiche. Achte drauf.
Ja, es ist immer der gleiche Rollstuhl. Das ist der gleiche Rollstuhl. Es ist nur ein anderer Fatsuit, den er da angezogen hat.
Genial.
Gibt es überhaupt Aufnahmen von Schmidt und Kohl?
Nee, gibt es nicht.
Ja, Montage.
Es ist alles Montagebilder.
Gibt es nicht. Genial. Aber Helmut Kohl, ich frage mich überhaupt, warum in Berlin nicht viel mehr Plätze nach Helmut Kohl benannt sind.
Gibt es überhaupt einen Helmut Kohl Platz oder Helmut Kohl Straße? Warum gibt es das nicht?
Helmut Kohl
Kanzler der Einheit.
Ja.
Unter anderem
Kanzler der Einheit Platz.
Oder der schweigende Kanzler. Wenn es um die Steuer.
Den Birnen.
Ist er die dickste Birne gewesen, ja.
Unter den Birnen war er der Apfel.
Tja, und das waren die großen 5. Du kannst, glaube ich, den Abbinder spielen.
Ja, Moment, muss ich kurz hier, das ist technisch nicht.
Die großen 5, definiert von Böhmermann und Schulz.
Man muss auch mal sagen, Olli, ja. Helmut Kohl, ich bin ja ein Kind der 80er, ich bin 81 geboren.
Ja.
Und ich habe, bis ich 17 war, überhaupt nicht kapiert, dass es überhaupt möglich ist, einen anderen Bundeskanzler zu wählen. Genauso wie ich nicht verstanden habe, dass es irgendwie möglich wäre, einen anderen Papst zu wählen. Das war für mich von 81 bis 98.
Entschuldige bitte, aber Helmut Kohl ist 82 gewählt worden. Da warst du also 1.
Ich weiß, ich weiß. Ich habe es nicht mitbekommen. Ich war eins. Und ich habe immer gedacht, das ist halt so. Da wurde auch nie hinterfragt. Helmut Kohl ist Kanzler und Papst Johannes Paul ist Papst Johannes Paul. Und mittlerweile, guck, in was für Zeiten leben wir. Eine Frau ist Kanzler und wir haben 2 Päpste. Und die Jugend von heute beschwert sich, weißt du?
Wieso haben wir 2 Päpste? Habe ich das nicht mitbekommen? Bin ich da jetzt?
Wir haben doch hier den Franziskus und den anderen. Das ist ja so, wenn man als Papst abdankt, ist man noch nach wie vor Papst. Und man kann nicht den Titel des Papstes zurückgeben.
Aber du kannst nicht mehr so einfach jetzt im Vatikan rumschlendern.
Kann er? Er kann machen, was er möchte. Es ist quasi, er ist unfehlbar noch immer. Und es wirst du auch nicht los, bis du stirbst. Aber der hat halt gesagt, ich mische mich nicht ein, er hält sich zurück.
Aber er könnte jetzt auch den neuen Papst anprangern. So
der,
wie
der zieht doch auch in den Vatikan jetzt.
Genau, der ist jetzt mit Georg Genswein in so eine süße WG gezogen, in so einem Klösterchen da.
Runter.
Ja.
Und angeblich soll ja, habe ich gelesen irgendwo, dass er James-Bond-Filme mag. Glaubst du das, dass der Papst James-Bond-Filme mag?
Kann ich mir nicht vorstellen.
Angeblich soll der deutsche Papst James-Bond-Fan sein. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Deshalb habe ich gelesen.
Warum denn nicht?
Weil ich das irgendwie merkwürdig finde,
nicht passen.
Also das passt auch nicht, der ganze Lebensstil von James Bond. Das hat doch mit dem Papst fast gar nichts zu tun. Oder vielleicht ist es aber auch alles das, was der Papst nie machen kann, macht James Bond für ihn.
Siehste?
Man weiß es nicht.
Deswegen mag er das.
0331 70 99 111. Das Thema ist heute bei Sanft und Sorgfältig.
Sind die Neidgesellschaft. Ja, die Neidgesellschaft.
Prangerland Deutschland. Sind wir Deutschen missgünstig und neidisch auf unseren Nächsten?
Und gibt es eine Lösung für dieses Problem oder ist es alles nur ein Hirngespinst? Haben wir dafür, vielleicht haben wir ja ein charakterliches Defizit in diesem Land, das haben dafür sein. Aber auch sehr viele charakterliche Vorteile.
Genau.
Wir haben zum Beispiel die Spanier zum Beispiel, die haben immer noch Stierkampf. Da ist immer noch so ein Stier irgendwie.
Und das ist eine Charaktereigenschaft?
Ja, in Spanien. Ja, ist es doch so. Das
ist so.
Als Beispiel. Oder auch die Italiener, die immer noch
Nudeln essen.
Immer noch. In all den Jahren.
Ich meine, unverschämt.
Und dabei weiß man doch, dass das ansetzt.
Ja. Und wir haben eben die Charaktereigenschaft, dass wir neidisch und missgünstig sind und alle 50 Jahre einen Weltkrieg vom Zaun brechen.
Was ja nicht ansetzt.
So what? Why not?
Genau.
That's totally us.
Vielleicht sind die Deutschen aber auch so neidzerfressen, dass sich das über 50 Jahre hinweg so aufstaut, dass sie irgendwann dann wieder einen Weltkrieg anfangen. Meinst du
das? Das kann sein. Aber wie schon Einstein gesagt hat, der nächste Weltkrieg, der wird mit Keulen.
mit Keulen bestritten, ne?
Genau.
In diesem Sinne, ein bisschen Musik und dann reden wir weiter über die neidzerfressene deutsche, angeblich zerfressene Gesellschaft.
Süß parfümierter Hirnschiss, sag ich nur.
Und hier ist Howard Carpenter mit seiner neuen Single, Hier kommt die Sonne.
Der Angel ist toll. Oh,
das ja, jetzt klappt das alles nicht, was ich machen wollte, Jan. Ich wollte einen Einspieler spielen, ne? Hat alles nicht geklappt. Ach, das ist ein Dilemma
hier.
Das
ist aus Missgunst und aus Neid wird uns da das verwehrt von Radio 1.
Ich habe nämlich noch einen Werbetrailer gehabt, der wurde mir zugeschickt. Den wollte ich jetzt eigentlich abspielen.
Diese Halunken bei Radio 1, die machen uns alles kaputt.
Weil ich verkaufe ja unter der Hand, verkaufe ich ja Werbezeit bei Radio 1.
Wirklich? Weiß das der Bruder von Thomas Gottschalk?
Nee, das weiß noch keiner. Also das bis jetzt, also ich habe es jetzt öffentlich gemacht. Ich habe einen zugeschickt bekommen. Spiel ich dir jetzt mal vor, ja?
Mhm. Hallo, hier ist der Manu vom Kinder-Yoga-Café Merlin am Prenzlauer Berg. Wir grüßen alle Radio 1-Hörer und laden Sie ein zur großen Latin Night nächstes Wochenende bei uns im Yoga-Café. Wir Deutschen sind doch meistens sehr gestresst. Dauernd schauen wir auf die Uhr, verstehen keinen Spaß und meckern über den Straßenverkehr. Da sind die Südamerikaner ja ganz anders. Diese einfachen, braun gebrannten Menschen lassen sich fallen zu rhythmischen Klängen und genießen ihr Leben. Davon sollten wir uns eine Scheibe abschneiden, damit wir nicht völlig unseren Humor in Deutschland verlieren. Schauen Sie vorbei bei der großen Latin Night im Kinder-Yoga-Café nächstes Wochenende. Wir freuen uns auf Sie. Zur Begrüßung reichen wir einen kostenlosen Smoothie. Bis dann, der Manu.
Ach, ist das am Kollwitzplatz tatsächlich, das Ding?
Ja, genau. Willst du sowas mal hingehen, so Latin Night oder so, um so ein bisschen auch mal so für eine andere Kultur aufzusaugen?
Ja, ich hab jetzt eh gehört, also Yoga ist ja ohnehin mein Ding, da gibt es jetzt ja auch einige neue Spielformen. Kinder-Yoga finde ich super, wir sind ja beide Väter, wir haben ja mehrere Kinder, zusammen auch zum Teil. Ja. Und ich habe gehört, Akro-Yoga ist das Neue, also man Akrobatik und Yoga miteinander verbindet.
Das habe ich noch nie gehört.
Ja, dass man quasi Yoga-Figuren macht, aber mit anderen Leuten, dass man auf die Beine jemanden macht, der dann oben so ein Kranich macht oder sowas. Also es ist eine Mischung aus Akrobatik und Yoga. Das ist wahnsinnig entspannt und angesagt und irgendwie auch mal was ganz was Neues.
Ja, ich weiß nicht, aber grundsätzlich so ab und zu mal so ein Ausritt in so eine andere Kultur, in so ein
vielleicht. Finde ich super. Wir Deutschen sind ja so verspannt. Das ist aber wirklich eine super Marktlücke, dass über Radio 1 mal so kleine Firmen versuchen, mal Werbung zu machen. Wir sind wirklich sehr verspannt. Wir sind so ein missgünstiges, neidisches Völkchen. Und liebe Radio 1-Hörer, wenn Sie das auch finden, Prangerland Deutschland, wenn Sie das anprangern, dass wir andauernd anprangern, dann rufen Sie an 0331 70 99 111. Das Thema heute Nachmittag bei Olli und Jans kleiner Pranger-Show ist: Wie viel Motzen können die Deutschen noch, bis ihnen das Schandmaul abfällt?
Ja, ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja. Finde ich auch. Also ich finde ja, dass die Deutschen vielleicht ein bisschen strenger sind, aber deswegen sind wir auch so erfolgreich vielleicht, ne?
Ja, weltweit und europaweit auch dafür geliebt, für unseren Erfolg geliebt von unseren Nachbarn, die wiederum eben nicht so missgünstig sind wie wir untereinander. Guck mal, die Italiener, die Griechen, die Portugiesen, die Spanier, wie die uns bewundern und gut finden und uns auch lieben für unseren Erfolg und für unser Vorneweggehen. Das mögen die, es kommt einfach gut an bei anderen Leuten. Und wir in Deutschland, wir haben komischerweise ein Problem damit, wenn Leute innerhalb unserer Gesellschaft erfolgreicher sind als andere. Wobei man sagen muss, das habe ich jetzt kürzlich mit Freunden, auch Hochleistungsfreunde, also Freunde, die aus der Leistungselite kommen, Wir haben festgestellt, dass man, um in Deutschland was zu leisten, man gar nicht viel leisten muss. Man muss einfach nur pünktlich erscheinen und seine Arbeit sein. Und sauber sein und seine Arbeit vernünftig machen, dann ist man schon, den meisten Leuten hat man schon einiges voraus. Weil die meisten Schluren sind schlampig, haben schmuddelige Fingernägel, Schuppen hinter den Ohren und kommen schlecht rüber. Und wenn man sich einfach nur ein bisschen pflegt äußerlich und einfach ein bisschen Anweisungen befolgt, dann reicht das schon aus, um Hochleistungen zu vollbringen. Ist so.
Aber ich habe auch gehört, dass zum Beispiel Hochleistungssportler, das wurde mir jetzt zugetragen, Menschen, die sich jetzt sehr körperorientiert leben, ja, zum Beispiel auch so Sportstudenten, dass das teilweise intellektuell sehr dumme Menschen sind.
Intellektuell,
genau. Und dass das teilweise sehr, sehr dumme Menschen sind, weil die einfach zu viel sich um ihren Körper kümmern.
Genau, so, ne? Genau. Zu viel Körperkult ist auch nicht gut. Da hast du völlig recht.
Man Leute, muss die zum Beispiel nur den ganzen Tag nur Fußball spielen und nur laufen oder immer weiter nach diesem Erfolg, nach der Perfektion suchen, genau, dass die so ein bisschen vergessen, auch mal ein Buch zu lesen oder sich selbst zu reflektieren und dass man deswegen, und nur wenn die dann erfolgreich sind, die Hochleistungssportler, dann mögen wir sie für ihren Erfolg, aber wir mögen sie nicht für ihren Dummheit.
Und überleg doch mal, wie das ist, wenn du so ein Kind hast also das Letzte, worauf ich jetzt kommen würde, als Elternteil, mein Kind in so einen Hochleistungssport reinzudrücken. Da müssen auch schlimme Eltern hinter sein. Hinter Hochleistungssportlern stecken auch immer schlimme Eltern. Würde ich jetzt mal so behaupten als These. Weil dein Kind 7-mal in der Woche zum Judo zu schicken, damit es eines Tages mal irgendwie den Regenbogengürtel macht und deutscher Meister wird, da ist auch viel so falscher Ehrgeiz von Eltern immer dahinter. Ich glaube nicht, dass Kinder von sich aus den Drang dazu haben,
Judo
so Britta Steffen-mäßig irgendwie Weltrekorde zu schwimmen.
Kinder wollen auch kein Judo machen, die wollen gleich wissen, wie man einen richtig in die Fresse haut.
Genau.
Also so Straßensport und so.
Genau, ne? Ja.
Das geht nicht mehr darum, dass man Judo machen muss und so. Cagefighting zum Beispiel. Was hältst du eigentlich von dieser merkwürdigen Theorie? Was heißt merkwürdigen Theorie? Diese Theorie, dass sich die Statussymbole in den letzten Jahren ja deutlich verändert haben. Früher war zum Beispiel eine Rolex, ein Auto, ein teures Auto und teure Klamotten, das war so zum Beispiel so ein Statussymbol.
Ja.
Heutzutage sind die drei wichtigsten Güter, die wir Menschen haben können, Bildung, Ernährung und Gesundheit.
Und Statussymbol Kind fehlt noch. Also Statussymbol Kind ist was ich jetzt in Berlin beobachtet habe, was immer mehr im Kommen ist. Da werden quasi Autos verkauft zugunsten von Kindern. Und da wird sehr viel investiert. Die eigene Unzulänglichkeit wird quasi aufs Kind projiziert und versucht, einfach auszugleichen.
Ja.
Also Kind als Statussymbol ist ein Riesentrend in Berlin, aber auch in Köln zum Beispiel, wo ich auch viel Zeit verbringe, ist das eigene Kind ein großes Statussymbol.
Na gut, aber also in der Welt zum Beispiel steht heute, die Welt am Sonntag steht, die auf der Suche nach dem Glück.
Warum liest du denn die Welt am Sonntag?
Weil die hier rumliegt in der Redaktion.
Wissen das die Leute, die Radio 1-Hörer, dass die Radio 1-Redakteure die Welt lesen?
Keine Ahnung.
Jetzt wissen sie.
Peinlich. Hier habe ich sie geoutet.
Peinlich.
Brigitta ist in der Leitung, oder?
Birgitta
ist in der Leitung. Birgitta, genau. Bist du da? Sag mal, ist das nicht die Gefahr, wenn ich gleich mal einsteigen darf mit einer philosophischen Frage? Wenn die neuen Statussymbole unserer Gesellschaft Ernährung, gutes Aussehen und Gesundheit ist.
Und Kinder,
dass wir dann wieder oberflächlicher werden, weil wir auf einmal alle anfangen zu joggen und unsere Zeit damit verplempern, anstatt irgendwie depressiv auf dem Sofa rumzusitzen und die Welt schlecht zu machen, beziehungsweise also nicht die Zeitung Welt, sondern uns selber mehr hinterfragen, dass wir durch diese Aktivitäten und durch dieses Ernährungsbild, was man jetzt so hat, dass man sich gesund ernähren muss, dass dadurch man auch zu so einem oberflächlichen Kasper wird?
Okay, wenn du sagst auch werden, dann ist okay. Ich hatte erst verstanden, als ob die anderen, die depressiv rumsitzen, nicht so oberflächlich sind. Aber ich glaube nicht unbedingt, dass eine Oberflächlichkeit dadurch bedingt ist. Also das ganze Joggen und dieser ganze Sportwahn, na gut, das ist sicher ein bisschen oberflächlich.
Birgitte, du kommst gerade von einem Ort, an dem Missgunst und Neid, an dem das überhaupt nicht existiert. Du warst gerade auf dem Evangelischen Kirchentag in Hamburg und da ist ja quasi, da ist die Welt noch in Ordnung. Da war der Bundespräsident
Ob die Welt noch in Ordnung ist, das glaube ich nicht. Es ging ja gerade darum festzustellen, wie wir die Welt wieder in Ordnung bringen können, weil sie ist ja an vielen Stellen nicht in Ordnung.
Ist beim Kirchentag schon angekommen, dass es wahrscheinlich gar keinen Gott gibt?
Das ist ja eine Frage, die sich jeder selbst beantworten muss.
Sehr, ja, also, das ist auch sehr frech von dir jetzt.
Entschuldigung, aber wahrscheinlich, es gibt wahrscheinlich, also mit großer Wahrscheinlichkeit gibt es keinen Gott. Und wenn sich das bei den Kirchenanhängern rumspricht, da ist er dann wirklich Holland in Not. Wenn das da erstmal ankommt.
Weiß ich nicht. Mir ist das egal, ob du glaubst, dass es einen Gott gibt oder nicht.
Nee, ich glaube es nicht, sondern ich weiß es.
Du weißt es.
Beziehungsweise, anders gesagt, mir hat es noch niemand bewiesen. Also ich weiß zum Beispiel, wenn man einen Apfel fallen lässt, dann fällt er auf den Boden. Aber sowas wie ein Gott zum Beispiel,
nichtsdestotrotz sollte man dankbar für sein Leben sein, Jan.
Ja, aber da danke ich doch jemandem. Lieber Helmut Kohl, weil da weiß ich, den
also
gibt es halt.
Also ich bin jetzt nicht so eine Radikalgläubige. Ich glaube, und das finde ich okay, und jeder soll glauben oder nicht, aber den anderen dann auch respektieren, der glaubt.
Ja, also, Birgitte, das war auch eigentlich nicht das Thema unserer Sendung. Das Thema ist Missgunst und Zerfressenheit. Ist es denn deiner Meinung nach, sind die Deutschen ein Volk der missgünstigen Mehrheit?
Ich glaube, der missgünstigen Mehrheit nicht. Das glaube ich nicht.
So, das sind gerade aus dem Katheter gewechselt, Olli?
Nee, ich habe gerade den letzten Schluck aus meiner Cola genommen. Achso.
Nein, das glaube ich nicht. Dass wir die Mehrheit ist nicht Mist.
Aber die Minderheit, aber dafür tritt die gewaltig auf.
Ja. Ja, das stimmt. Die tritt auf und dann finde ich es immer komisch, dass die missgünstig sind, die eigentlich schon was haben und gar nicht missgünstig sein müssen.
Genau, genau.
Also das finde ich immer, das finde ich so seltsam.
Diese
so,
bürgerlichen,
so seltsam.
Also Missgunst ist glaube ich auch eine sehr bürgerliche Eigenschaft. Also der Arbeiter zum Beispiel, der mit 500 Euro im Monat auskommen muss, der hat gar keine Zeit, sich über das Leben anderer Leute, der muss erstmal vor der eigenen Tür kehren, bevor er bei sich guckt.
Nee, das, also da habe ich jetzt persönlich, gebe ich ganz offen zu, ich gehöre nicht zu denen, von 500 Euro im Monat leben müssen. Aber ich kenne, sag ich mal, aber ich glaube, dass da das genauso verbreitet ist, wenn man das so mitbekommt und wie...
Ich habe jahrelang von 50 Euro bzw. 50 Mark in der Woche gelebt.
Wahnsinn.
Ich habe von 40 Mark gelebt. Ich habe von 40 Mark gelebt. Ich habe viel weniger Geld gehabt früher.
Ach, das ist jetzt immer, also, das ist wieder die Missgunst des Jan Böhmermanns, dass du jetzt noch unterbieten musst.
Negativ Missgunst.
Nein, ich kann das leider nicht unterbieten. Ich könnte das auch gar nicht.
Du bist so eine reiche Evangelistin, die wahrscheinlich die Kohle raushaut und in Statussymbolen lebt, oder? Und wirst gehatet von den anderen auf dem
Evangelium. Ich bin ja nicht mal evangelisch, ich bin auch noch katholisch.
Was hast du denn auf dem evangelischen Kirchentag dann zu suchen? Oder willst du die Ökumene?
Ja, genau.
Willst du die Ökumene?
Ja, ich wollte einfach mal ein gutes Feeling haben. Es war ein tolles Feeling da.
Wieso ist das Feeling in der katholischen Kirche eher schlecht? Erzähl doch mal.
Nein, ich wollte einfach so allgemein das Feeling haben. In der katholischen Kirche, also ich muss dazu sagen, ich bin einfach ein gläubiger Mensch. Und ich finde zum Beispiel, ich finde es auch voll in Ordnung, dass ich Kirchensteuer bezahle.
Ja.
Ich bin ja Agnostiker, muss ich ganz ehrlich sagen. Trotzdem gehe ich ab und zu, wenn ich morgens früh aufstehe und es ist Sonntag und ich bin um 8 Uhr wach und ich weiß, meine Freunde pennen, gehe ich ab und zu mal in den Gottesdienst.
Ja, das
um
ist auch schön da, ne?
Nee, der ist um 10. Ja.
Das ist doch nett, das ist doch schön.
Das ist schön, da siehst du all die Leute, die du sonst nie auf der Straße triffst.
Ja, genau.
Ist wirklich, weil da siehst du noch so Menschen, die du so siehst und denkst so, Mensch, die habe ich ja noch nie hier gesehen. Und das sind alles Kreuzberger?
Das weiß ich nicht. Ich komme ja nicht, ich lebe nicht in Berlin.
Wo lebst du denn?
Ich lebe in der Nähe von Cottbus.
Ach, wieso? Ach so.
Das musst du uns alles in Ruhe nochmal erzählen. Wir haben nämlich jetzt einen ganz heißen Tipp für dich und noch spitzen Songs am Start. Und die müssen abgefeuert werden. Das sind die einzigen Spielregeln, an die wir uns hier halten müssen.
Wir sind gleich da, wenn Gott will. Wenn Gott morgen früh, aber nur wenn Gott
will. Wenn Helmut Kohl will, sind wir gleich wieder da.
Ich glaube, ihr seid wieder da, wenn ihr wollt.
Wenn Gott will.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Ja, herzlich willkommen zurück. Da sind wir wieder.
Hi.
Jan, ich muss jetzt mal ganz kurz was loswerden. Und zwar, es ist eine psychologische Beichte, die ich jetzt hier ablegen werde.
Na, endlich.
Ich habe mir vor noch gar nicht allzu langer Zeit das Staatsbegräbnis auf YouTube von Willy Brandt angeguckt.
Oh, wow.
Da war die Militärkapelle hat gespielt.
Und so weiter.
3000 Menschen sind hinterhergezogen. Es war ein riesiger Trauermarsch. Und ich habe mich, während ich mir das angeguckt habe, mich dabei ertappt, wie ich neidisch war auf das Begräbnis von Willy Brandt, weil ich weiß, wenn ich sterbe, werden nie im Leben so viele Leute da sein und es wird auch keine Militärkampagne spielen.
Olli.
Ja?
Fishing for Beileid nennt man das, glaube ich. Guck mal, du hast 111.000 Facebook-Freunde.
Die kommen aber nicht vorbei, wenn ich tot bin.
Wenn man sich auf jemanden verlassen kann im Leben, dann sind es Facebook-Freunde.
Die sind genauso schnell wieder weg.
Nein. Facebook-Freunde sind Freunde, sind nur Facebook-Freunde sind wahre Freunde. Dann hast du so viele Leute, die dich bei Radio 1 hören. Bis zu 10.000 Leute hören uns hier pro Stunde, ungefähr. Vielleicht ein bisschen weniger.
Wachmeister Hübner, würdest du kommen, wenn ich zu meiner Beerdigung, würdest du kommen?
Also wenn ich nicht gerade Dienst habe, naja.
Siehste, guck mal. Würde kommen.
Siehste.
Mit einer leichten Einschränkung. Aber das reicht doch meistens. Vielleicht wird er extra für den Tag nicht eingeplant. Ich würde auf jeden Fall kommen, Olli, wenn ich Zeit habe.
Das ist ja keine Einschränkung.
Das ist auch eine ganz starke Einschränkung.
Wenn ich Zeit und Lust habe vor allen Dingen. Weil Beerdigungen sind immer traurig und... Aber weinen ja viele Leute auch.
Aber
vielleicht.
Meinen 110.000 Facebook-Freunden. Ne,
111.000.
111.000, denen traue ich nichts zu. Ich glaube, wenn ich jetzt einmal zum Beispiel betrunken irgendwo nachts nackt einschlafe und dann wache ich am nächsten Morgen auf und zufällig ist es ein Kinderspielplatz. Und das würde dann in der Presse stehen.
Das ist der Kevin Russell-Effekt. Da musst du nur einmal irgendwie zugekokst und völlig besoffen irgendwie jemanden fast umfahren. Und Kevin Russell
ist ehemals Sänger der großartigen deutschen Rockband Böse Onkels, muss man
dazu sagen. Genau. Und dann auf einmal bist du weg vom Fenster. Das kann natürlich schnell passieren, wenn
du hast
dir
jahrelang nur feine Sachen abgeliefert, ne? So wie Kevin Russell von den Bösen Onkels. Hast dich nur von deiner besten Seite gezeigt und da baust du einmal Mist in deinem Leben. Ein einziges Mal. Und dann steinigen sie dich alle dafür.
Genau.
Ne?
Ja, so ist das. So ist diese Meute da draußen. Genau. Es kann dir gehen wie Kevin Russell.
Das ist übrigens mal ein Test, den man mit seinem, wenn man sowas besitzt, mit seiner Fanbasis mal machen sollte, dass man sich einmal komplett daneben benimmt. Zum Beispiel in der Öffentlichkeit sein Geschlechtsteil rausholen. Das ist immer noch das, was, glaube ich, am meisten geachtet wird. Neben Kinder... Pornografie.
Meinst du echt, dass es noch jemand beeindruckt heutzutage?
Na, also Ollis Geschlechtsteil, glaube ich, würde niemand.
Ach so, ja, okay, das war jetzt, so habe ich es nicht gemeint.
Vom Geruch her schon, glaube ich.
Aber alles schön. Klar. Und hier kommt erstmal kurz ein Song und dann sammeln wir uns nochmal und dann versuchen wir das Gespräch gleich nochmal von vorne zu führen.
Wir müssen mit Britta reden, die hat den Porno gesehen. Mein Gott, haben wir wieder tiefgreifende Themen bei Radio 1.
Hallo Kinder, bis gleich.
Hey. Es ist Sommer 85 und wir sind gut drauf. Mit mir hier im Radio, mein guter Morningshow-Kollege. Hey, Jenny Boy.
Hi, ich bin's. Grüß dich, Olli. Und wir haben die Britta in der Leitung. Hi, Britta.
Hey, Britta.
Hi, Jan. Hi, Olli.
Hey, wie geht's, Britta? Du hast uns angerufen. Du rufst aus der Nähe von...
Eutin an.
Eutin, am Eutiner See.
Wow. Und habt ihr euch schon eingecremt mit Sunshine-Öl?
Na klar, während ich den Porno von Melanie geguckt habe.
Pass auf, Britta, nur für alle, die in der ersten Stunde nicht zugehört haben. Du bist eine fleißige Radio-Einhörerin unserer Sendung jedenfalls. Und du hast uns gesagt, du würdest dir gerne den Porno angucken von Melanie, eine der Kandidatinnen aus dem Bachelor-Umfeld, ja? Also, beziehungsweise die hat ja mitgemacht, eine Kandidatin.
Genau.
Genau, richtig.
Wie sieht die Melanie aus, Bachelor-Melanie?
Also, ihr Künstlername ist Scarlett Young.
Scarlett Young.
Eine Blonde?
Richtig.
Mhm. Ja, mit kurzen Haaren.
Blonde mit kurzen Haaren, die aus Leipzig kommt.
Kenn ich.
Und du hast jetzt, okay, das ist schon fast reißerisch, aber jetzt hast du dir diese Erotik-Aufnahme angeguckt. Wie fühlst du dich jetzt? Du fühlst dich ganz locker an. Also die Stimme hört sich jedenfalls locker an.
Ja, also ich fühle mich locker, weil der Film recht langweilig ist. Ich kann ihn nicht empfehlen.
Kommen wir zur Handlung, bevor wir dann wirklich richtig...
Ja, es gab keine Handlung, es wurde auch nicht geredet. Insofern hatte ich recht.
Und endet es wieder mit dem... Also das Doofe an Pornos ist,
endet
meistens gleich.
Endet immer
mit der Hochzeit, genau.
Ja.
Und
welche Stellungen? Können wir vielleicht da im Fachjargon... Ja, das kann man im Fachjargon schon sagen, ohne dass es eklig wird.
Ja, das Übliche. Also
Was ist denn das Übliche?
Angekündigt wurde nur für harte Nerven, war es doch sehr langweilig. Und man sah, dass keiner wirklich Lust daran hatte.
Ich stelle mal die Theorie auf, dass in den seltensten Fällen die Darsteller beim Porno Lust haben. Also jedenfalls die weiblichen.
Och doch, es gibt schon viele. Würde ich schon sagen, aus Erfahrung.
Also wieso hast du
ja regelmäßig Pornos?
Ne? Guckst du wirklich regelmäßig Pornos?
Ja, ich gucke gerne Pornos.
Hm. Alleine oder mit deiner Freundin oder deinem Freund?
Freund
sowohl als auch.
Okay.
Naja, auf jeden Fall hat eben jemand bei Twitter angeprangert, wir verlieren den Bezug zum Thema Neid. Und den möchte ich natürlich aufbauen und sagen, ich bin nicht neidisch auf Melanie.
Bist du manchmal neidisch generell auf Pornodarsteller, ist die Frage.
Nö, neidisch würde ich nicht sagen. Also, es kann man ja auch so alles machen, ne? Da braucht man jetzt nicht eine Kamera bei.
Jan, warum röchelst du da gerade im Hintergrund so? Was ist da los bei dir?
Was denn? Was ist denn?
Du hast da gerade so zittrig geröchelt.
Nee, ich hab im Internet ein bisschen recherchiert.
Was hast du?
Geh ruhig mal kurz bitte weiter.
Also okay, und Melanie, und du hast, ich habe jetzt mal gerade was ganz anderes gesehen, und zwar, hörst du regelmäßig Radio 1, du bist ja gar nicht die Melanie, du bist Britta, ne?
Richtig, ja.
Britta.
Ja, eure Sendung höre ich regelmäßig.
Und wie oft guckst du in der Woche Erotikfilme?
Ja, eigentlich fast jedes Wochenende, muss ich doch sagen.
Wirklich jedes Wochenende? Bist du denn, ich möchte jetzt auch nicht zu explizit werden, aber hast du denn auch einen Partner, mit dem du vielleicht ab und zu mal wegkommst vom Monitor, also der dich da mal wegbringt ab und zu?
Ja, das habe ich auch.
Kannst du mal bitte Jan Böhmermann fragen, was er da gerade macht?
Jan, was machst du da gerade?
Was?
Was machst du da gerade?
Nichts.
Nichts?
Ach. Ja, Radio 1 ist hier, 17:41 Uhr. Am Sonntagnachmittag sanft und sorgfältig. Haben wir schon einen Song gespielt, Olli?
Nee, aber ich würde gerne noch mit dir reden, ein bisschen.
Mit
Britta,
mir?
Ja, ich bedanke mich erstmal, Britta, für die Einschätzung des Erotikfilms mit Melanie. Danke für diese ausführliche Formulierung. Ich hoffe, dass du dir heute Abend auch noch irgendwas Kulturelles anguckst. Zum Beispiel 25 Jahre Spiegel-TV gibt es heute im Fernsehen. Es müssen nicht immer die gleichen primitiven
und Dinge sein. Und Maria Gretsch ist wirklich in den letzten 25 Jahren nicht gealtert. Überhaupt nicht. Ich frage mich, wie die das macht.
Ich weiß nicht, ich habe den ersten Porno mit ihr auch vor 25 Jahren gesehen und die ist immer noch... Oh Gott.
So, wenn Sie also auch juristische Fragen haben und oder sich einfach mal heute juristisch ein bisschen mit uns anlegen möchten, 0331 70 99 111. Ich habe mit allem nichts zu tun. Die Sendung ist komplett. Olli bespricht alle seine Inhalte mit Ken Jebsen, bevor es losgeht.
Nee, mit Henrik M. Bruder.
Und mit Henrik M. Bruder, genau.
Ich habe aber mal eine ganz kurze Frage, um mich jetzt auch wirklich auch noch mit den Radio 1-Hörern anzulegen. Mhm. Ne? Da wurde gestern auf der Radio 1-Seite bei Facebook gepostet, nämlich Radio 1 hat einen neuen im Team, Tommy Wosch.
Thomas Wosch.
Worüber ich mich persönlich sehr freue, weil ich den wirklich, also in meiner, als ich nach Berlin gezogen bin, auch sehr oft gehört habe. Damals noch
Er ist nicht mehr der Alte. Also Tommy Wosch hat eine Lobotomie vornehmen lassen und heißt jetzt Thomas Wosch.
Und dann hat er auch ganz viele Likes bekommen auf der Facebook-Seite und trotzdem, jeder dritte Eintrag ist dann auch wieder, ach nö, und ja, den fand ich damals schon nicht so gut. Warum geben die Radio 1-Hörer den Leuten noch nicht mal eine Chance? Sind die vielleicht auch neidisch und missgünstig, ja, würden gerne hier sitzen? Wollen wir vielleicht einmal die Woche hier auch ein Volksradio machen, dass man die Radio 1-Hörer moderieren lässt?
Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee, denn dann sollen die mal aus ihren Kritiklöchern kommen und dann sollen sie es selber mal besser machen. So ist es nämlich. Kritikerradio. Dann können sie mich mal selber zeigen, wie sie das machen würden. 2 Stunden hier den Ball hochzuhalten.
Ja, genau.
Ja, dann können sie, weißt du, immer meckern bei Facebook, von wegen Grissemann und Stermann war besser oder mach doch 4 Stunden, Bettina Russ ist doch viel geiler. Das kann ja jeder schreiben, aber selber mal hier ab 16 Uhr mal ran und dann mal zeigen, was man drauf hat. Das will ich mal wissen, wie die Facebook-User, die sich da mal beschweren, wie die das hier mal könnten.
Mein Lieblingssong von Knarr Fröllem heißt, ihr seid immer nur dagegen, macht doch mal bessere Vorschläge.
Ja, genau.
Genau.
So, ja,
so jetzt zeigen wir es denen da draußen aber mal, Jan, oder?
Wir haben eine weitere Top-5-Liste, das ist, glaube ich, von einem deiner Facebook-Freunde.
Ja, genau.
Eingereicht.
Und die wollen wir jetzt machen? Die machen wir zum Abschluss. Wir sind schon fast wieder am Ende unserer Sendung. Jetzt kommt das große Finale, die großen 5.
Moment, noch nicht verraten. Ich möchte jetzt noch den Jingle einspielen. Moment. So.
Die großen 5, definiert von Böhmermann und Schulz.
Heute geht es um die großen 5 Gegenstände, die sich in einem Staubsauger festbeißen können, beziehungsweise die man aufsaugen kann.
Fünf Gegenstände, die man mit einem Staubsauger aufsaugen kann.
Ja, die aber nicht in den Staubsauger gehören.
Die nicht, also nicht Staub zum Beispiel.
Staub zum Beispiel, aber um es nochmal genau zu definieren, beziehungsweise das zu machen, die Anfrage war... Hallo Olli, hallo Jan. Mach doch mal die großen 5 Gegenstände, die aus Versehen in den Staubsauger geraten können. Mhm. Klack, klack.
Auf Platz 5 ist bei mir das 5-Cent-Stück. Das ist ganz wichtig bei Münzen, die müssen den richtigen Wert haben. Für ein 10-Cent-Stück, wenn es im Haus rumliegt, da bücke ich mich nochmal runter. Und ein 5-Cent-Stück, da überwiegt dann der wissenschaftliche Drang in mir, ob es gelingt, das aufzusaugen. Und dann mache ich Schwupps und dann ist es da reingeraten. Und dann ist es im Beutel drin und macht dann innen drin die Elektronik kaputt. Und dann haben wir den Salat. Also 5-Cent-Stück ist bei mir auf Platz 5 der Dinge, die man versehentlich mit dem Staubsauger... Wobei das nicht ganz versehentlich ist. Also ich rutsche da schon drüber.
Kleine Gretchenfrage an dich.
Ja.
Würdest du für ein 1-Euro-Stück den Staubsaugerbeutel wieder ausleeren?
Ganz klar, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auch wenn ich zum Beispiel... Nee, es kommt gleich noch im Weiteren.
Ab welcher Münze bist du bereit? Ab welcher
50 Cent.
Ab 50 Cent. Mhm. Aber 10 Cent und 20 Cent würdest du den Beutel nicht aufschneiden?
Nee, ich würde auch fürs 50-Cent-Stück schon auf den Balkon gehen, rausgehen und das draußen aufschneiden, weil es zu staubig ist. Aber ich würde es auf jeden Fall machen.
Bei mir auf Platz 5 alte Zähne. Die irgendwo rumliegen, zum Beispiel die Weisheitszähne von mir oder ähnliches.
Du sammelst Zähne und bist so ein Typ, der da an so Voodoo glaubt und hast auch so eine Kette aus Zähnen. Das finde ich, am Anfang hat mich das ein bisschen beängstigt, aber mittlerweile finde ich es eigentlich ganz sympathisch. Eine Kette aus eigenen Zähnen.
Mir haben sie alle 5 Weisheitszähne,
alle 5 Weisheitszähne
gleichzeitig gezogen, Vollnarkose. Und die habe ich dann stolz auf meinem Schreibtisch jahrelang gehabt, dann sind die immer wieder runtergefallen. Ich habe die immer wieder aufgesaugt und habe immer wieder den Staubsaugerbeutel geöffnet, um die Zähne rauszuholen.
Okay. Auf Platz 4 ist bei mir ist ein Klassiker, ist tatsächlich, ist jetzt leider, aber ist der Penis. Müssen wir auch gar nicht weiter kommentieren, mach du mal weiter. Ist so, Olli, ist so.
Auf Platz
ist so versehentlich.
Auf Platz 4 bei mir die Fischgräte. Wie im Werner-Comic zum Beispiel, wenn die sich da übergeben, die übergeben nochmal Würfel, Schrauben, Fischgräten. Und da ich ja Katzenbesitzer bin und ich immer, wenn ich Fisch esse, zum Beispiel eine Forelle oder so, den Torso des Fisches auf den Boden schmeiße, liegt auch öfters mal so eine alte Fischgräte bei mir rum. Auf Platz 4 die Fischgräte.
Auf Platz 3 ist bei mir die Schachfigur.
Aber hast du sehr Minischach oder was?
Nee. Also das können dann auch größere Figuren sein. Ich bin ja ein leidenschaftlicher Schachspieler, wie du weißt. Und es wird oft am Wochenende mit Freunden, essen wir Sommerrollen und spielen Schach. Und dann, wenn so ein Abend vorbei ist, dann liegen natürlich Figuren überall rum. Am nächsten Morgen gehe ich dann mit dem Miele schön durch die Wohnung durch und dann macht's flump und dann ist die Dame im Beutel. Und da ist auch die Frage, ab welcher Figur fängt man an, den Beutel aufzumachen? Für einen Bauern zum Beispiel würde ich den Beutel nicht aufmachen.
Aber für einen Turm, oder?
Für einen Turm würde ich den Bauern aufschneiden.
Fallschirmturm willst du den Bauern aufschneiden?
Den Beutel aufschneiden. Entschuldigung.
Ein Sprenger?
Springer nicht, weil Springer, ich hab's nicht so mit Pferden. Und außerdem ist das, finde ich auch, dass wie der Springer so laufen kann, ist eigentlich eine unnütze, also warum die sich das überlegt haben, dass er so ein L läuft, finde ich totaler Schwachsinn eigentlich.
Kleine Frage, die Rochade beim Schach, ja? Mhm. Macht man die zwischen dem Turm und der Dame oder Turm und König?
Auf jeden Fall auf High Heels, weil die ja benannt wurde nach dem berühmten High Heel Trainer Jorge González, Rochade.
Rochade, okay. Und zwar ist das der Turm zusammen mit dem, der Turm wird mit der Dame getauscht. Ne?
Es müsste eine Figur geben, so eine, vielleicht so eine neue mal, müsste man erfinden, die man mit einem Zug egal wo hinsetzen kann. Total egal, überall kann man die hinsetzen.
So eine transsexuelle
Superfigur, super. Die überall hin kann. Die Superdame.
Die Superdame. Genau. Mit sehr männlichen Zügen aber auch, genau. So eine maskuline.
Ja.
Wo waren wir stehen geblieben bei den großen Gegenständen, die nicht in einen Staubsaugerbeutel gehören, die man versehentlich aufsaugt?
Auf Platz 3, dein Platz 3 möchte ich gerne hören.
Lass ich einfach mal so stehen. Mitesser.
Okay. Auf Platz 2 ist bei mir die Gardine, ist ein Klassiker. Ich bin ein Gardinenliebhaber, ich habe so Halbfenstergardinen an so einer Plastikstange und darüber nochmal mehrlagige Gardinen. Ich habe Gardinenstangen, wo man 3 Reihen Gardinen reinhängen kann. Ja. Also Chiffongardinen und dann darüber noch so eine dicke Samtgardine und halt noch eine Schallschutzgardine davor, falls man sensible Gespräche führen möchte. Und das heißt, es gibt sehr viele Gardinen bei mir im Haus, die man aufsaugen kann und andauernd, wenn man telefoniert und dann geht der Staubsauger so hoch und dann schwupps hast du deine Gardine am Staubsauger. Das passiert mir andauernd.
Das ist ärgerlich. Mhm. Ja, das kriegst du aber mit. Ich schlafe ja, wenn ich zu Hause schlafe, habe ich ein Kopfkissen, ein großes und so ein ganz kleines mir noch gekauft, weil ich auf diesem großen ist es mir zu hoch mit meiner Kopfebene. Ja. Und dann bin ich vor ein paar Nächten aufgewacht, morgens, also beziehungsweise ich bin morgens aufgewacht, nach der Nacht, und da war dieses kleine Kopfkissen weg. Und ich habe es nicht mehr wiedergefunden. Das war weg. Und ich hatte wirklich die Befürchtung, dass ich das in der Nacht verschluckt hatte.
Oh, und wo war es denn?
Das war dann, lag dann unterm Bett. Ach so. Das war dann einfach unterm Bett. Das war
Was ist bei dir auf Platz 2?
Auf Platz 2 der Joghurtdeckel.
Klar. Du hast eine Joghurtwohnung, ne? Bei dir ist, liegen viele Joghurts rum.
Ja, bei mir, ich esse jeden Tag einen Joghurt und dann haue ich diesen Deckel da und dann liegt das alles. Ich habe ja auch eine Mischung, also meine Wohnung, du weißt ja, dass ich Messi bin.
Du bist Messi, aber sympathischer Messi.
Ich bin Messi, ich und meine Lebenspartnerin sind Messi und Swinger. Wir führen ein ganz eigenes Leben und deswegen liegt der viel Müll rum und der Joghurtdeckel, der ist öfter mal weg und vor allem ärgerlich, wenn du den noch nicht abgekratzt hast, die Reste, die am Joghurt dran
sind. Und der landet immer auf der Joghurtseite, ne, wenn er runterfällt.
Ärgerlich. So, auf Platz?
Auf Platz 1. Bei mir der Klassiker, das zusammengerollte Sommersöckchen. Ich bin Sneaker-Fan, ich trage gerne mal Ballerinas im Sommer und da kannst du natürlich nicht die Socken anziehen, die bis über die Knöchel gehen, sondern nimmst du diese Sommersöckchen, die quasi mit dem Schuhbund aufhören. Und wenn die zusammengeknüdelt sind, dann sind die ungefähr so groß wie so ein 5-Mark-Stück und die liegen in der ganzen Wohnung rum, weil ich halt, ich muss mehrmals am Tag meine Socken wechseln, ich habe ein Schweißproblem an den Füßen, kann ich jetzt auch mal offen zugeben. Und deswegen liegen diese Sommersöckchen, gerade wenn es draußen ein bisschen wärmer ist, in der ganzen Wohnung rum und ich sauge eben auch sehr viel, also ich bin ein armes Sucker und da liegen halt die,
sind das diese kleinen Socklinge, diese Söckchen, die man nicht sehen
ja,
soll?
Ja, genau. Sockletten
heißt das. Das ist für mich eine der größten Abarten, die man nur haben
kann. Sockletten. Und dann liegen die halt zusammengerollt in so kleinen Bällchen in der Wohnung rum und schwuppsdiwupps sind die. Und für die werden natürlich, da wird der Beutel nicht für aufgemacht, weil die klaue ich meistens bei Deichmann. Das sind diese Probiersöckchen, die man anzieht, wenn man Schuhe ausprobieren möchte. High Heels. Das ist bei mir auf 1. Die Söcklinge, die Socklets, die kommen bei mir andauernd weg in Staubsauger. Fump. Das Geräusch, das kenne ich auch schon.
Und dann holst du die wieder raus, aber,
nee, hol ich nicht wieder raus. Eben nicht, weil die so günstig sind und weil ich die von Deichmann habe. Hab ich ja schon erzählt. Mann, und bei dir auf 1?
Auf 1, ich sag's kurz und knapp, der Cockring. So, damit haben wir unsere Top 5 jeweils abgearbeitet, Sachen, die nicht in den Staubsaugerbeutel gehören. Es ist 17.51 Uhr. Wir müssen heute leider ein bisschen früher Schluss
Warum
machen.
Warum eigentlich?
Weil gleich noch die großen 5 kommen, und zwar Gottschalk, Jauch, die machen heute noch eine Sondersendung hier zusammen.
Wirklich?
Ja, alles, weil Tommy Wasch ab morgen wieder hier moderiert.
Olli, das war eine sehr schöne Sendung heute mit dir. Ein Sinnspruch vielleicht noch zum Schluss?
Willst du was gelten, mach dich selten.
Liebe vor Leuten hat nichts zu bedeuten. In diesem Sinne haben Sie eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer Live-Sendung, die wir aber von der Woche aufgezeichnet haben.
Lass uns überraschen. Es war uns eine verdammte Ehre für Sie zu moderieren, liebe Radio 1-Moderatoren. Zuhörer.
Oder bald Moderatoren.